vielleicht auch ein bisschen die Angst vor der Angst verlieren. Da steckt das ja schon auch ein Stück weit drin. Nicht jede Angst muss ich jetzt zwingend ernst nehmen, ne?
Du hast, und was kannst du tun mit diesem Gefühl? Du kannst es hinterfragen. Woher kommt es? Und wenn das nicht mehr hinterfragt wird, dann wird es ja problematisch.
Für mich ist immer das Fazit, solange du psychisch gesund bist, wollen deine negativen Emotionen nur eins, dein Bestes. Und das muss uns bewusst sein.
Und es gibt aber auch vielleicht gar nicht so wichtige Sachen, die man ganz gut verdrängen kann und die auch nicht wieder hochkommen.
Betreutes Fühlen. Der Podcast mit Atze Schröder und Leon Windscheid.
Leon, guten Morgen.
Atze, salü, sei gegrüßt.
Na? Na? Schäumst du auch so über?
Ich wollte gerade fragen, wieso springst du mich nicht wieder an und jauchzt vor Lebenslust und Freude ob deiner Reisen durch die ganze Welt, deiner sowieso existierenden Frohnatur?
Ich bin wieder in Deutschland, mir geht's gar nicht gut. So viel sage ich schon.
Oh, jetzt will ich auf meinen Schoß mal setzen, dir durch die Locken kraulen und fragen, was ist denn dein Gefühl heute?
Ich fühle mich heute wie so ein kleines Waschbärchen, was sich so an den Pfötchen leckt. Eigentlich war alles gut. Der Jetlag wurde gut bewältigt. Tolles Konzept gefahren. Also wir kamen wieder so gegen Mittag am Mittwoch. Und meine Perle hatte ein ganz anderes Konzept zur Bewältigung. Sie wollte nämlich direkt ins Bett gehen. Ich, der harte Hund, habe natürlich gesagt, Quatsch, ich zieh durch bis heute Abend. Ich gehe jetzt erstmal spazieren. Und dann hieß es ab mittags halb eins, ab diesem Punkt jeder für sich. Ja? Was soll ich sagen? Nach einer Stunde kam ich hier wieder reingeschlichen und war einfach auch nur müde und habe dann auch eine Stunde gepennt. Aber dann haben wir es ganz gut gemacht. Also dann wieder gemeinsam. Abends dann einigermaßen durchgehalten. Es ging nur noch um Minuten. Ich wollte nicht vor 8 Uhr ins Bett gehen. Und irgendwann war es 3 vor 8. Was kann ich schaffen, um diese 3 Minuten noch zu überbrücken? Noch einmal auf dem Balkon, war Liegestütz gemacht. Aber ich glaube, um 1 nach 8 war ich dann wirklich tief am Pennen. Naja, auf jeden Fall alles gut. Nur Freitag hatten wir einen kleinen Umtrunk. Und ich habe sehr, sehr lange schon keinen Alkohol mehr getrunken. Und und ich laboriere am heutigen Montag immer noch daran. Also auch kennst du dieses Gefühl, wenn man eigentlich gar nichts verbrochen hat? Ich habe wirklich nichts verbrochen, aber ich denke irgendwo in meinem Innern, ach, irgendwas ist doch.
Ach so, ja, safe, natürlich. Das ist so dieses, wenn du dir fest vorgenommen hast, du isst so maximal 2, 3 Lindor-Kugeln und schiebst so die 15. ein.
Ja, aber auch wirklich, als hätte ich ein Verbrechen begangen, als würde sich irgendjemand, als würde die Polizei gleich hier vor der Tür stehen und mich abholen. Schlimm. Wie geht's dir denn, mein Lieber?
Ich bin ja streng genommen ein bisschen jünger, deswegen stecke ich meinen Freitag, wo wir tatsächlich auch seit längerer Zeit mal wieder draußen waren.
In welcher Stadt?
Party gemacht haben in München, wie hieß das, Schweinebar oder so ähnlich?
Barschwein. Ja.
Barschwein.
Genau, Ockhamstraße in Schwabing. Scheiße, dass ich die alle noch kenne, diese Lokalitäten. Mist.
Ja, die war auch ganz wild, die Lokalität. Es gab Kölschgrenze, keine Ahnung wieso. Das war ein bisschen unser Verhängnis, weil wir natürlich als Rheinländer und Karnevalisten da im Exil zulangen mussten. Ja. Ja, und dann, weiß ich nicht, war es dann irgendwann 5 Uhr und Leo, Marius und ich, wir waren in so einem nostalgischen Modus. Wir hatten abends im Zirkus Krone gespielt, waren auch noch benebelt von den Tierpissegerüchen, die da doch überall Backstage existieren. Wir waren dann eben in dem Barschwein gewesen und jetzt war es 5 Uhr und wir saßen in unserem Motel One Zimmer und sind wie alle noch bei Leo reingestolpert und hockten dann da und dann haben wir einfach so, weil es jetzt unsere letzten Shows sind, weil wir in so einer verbrüderlichen, wie sagt man jetzt, fast schon keine Ahnung, schicksalsschwangeren Stimmung waren, haben wir dann noch mindestens eher anderthalb Stunden einfach gelabert, einfach Sachen erzählt und es war irgendwie so schön und dann sind wir alle ins Bett gekippt, Ja, und das war dann, wo ich so gemerkt habe, am Samstag, ich war komplett im Eimer. Ich habe wirklich versucht, die gesamte Rückfahrt zu schlafen. Abends war an nichts zu denken, das ich hätte machen können. Gestern habe ich so gerade im Kino durchgehalten, dank Cola Light. Und heute Morgen bin ich irgendwie wieder fit. Also weit entfernt von früher, von Mittwoch bis Samstag mal eine Party machen, kein Problem. Ja, das teilen wir Schicksal heute.
Naja, sehr gut. Ja. Ich werde wahrscheinlich noch ein paar Tage laborieren und jetzt wieder eine ganz große Pause einkehren lassen. Ach ja.
Ach ja.
Von daher, schön, dass du noch mit mir redest.
Ich rede immer gerne mit dir. Ich freue mich auch ganz besonders auf unser Thema heute, weil wir, es passt ja vielleicht auch ganz gut, jetzt gerade selber so ein bisschen in den Seilen hängen auf diesen Montagmorgen und wir euch, liebe Betreuungsfilm-Community da draußen, heute mitnehmen wollen ins Fitnessstudio. Allerdings nicht einfach in irgendeins, sondern in ein emotionales Fitnessstudio. Wir haben alle schon von diesen faszinierenden Begriffen der emotionalen Intelligenz gehört und wir beschäftigen uns ja hier auch schon lange mit dem Fühlen, indem wir hoffentlich immer wieder euch einen ganzen Werkzeugkoffer voll machen mit verschiedenen Tools. Heute wollen wir wirklich mal gucken, in 11 kleinen Schritten, wobei ich schon mal direkt sage, dass die aus meiner Sicht hinten raus immer besonderer werden. Also ein paar wird man jetzt vielleicht am Anfang noch sagen, ja, sowas habe ich schon mal gehört. Aber hinten raus wette ich mit euch, sitzt ihr da und denkt, okay, geil, warum hat mir das keiner vorher gesagt? Wir wollen euch mitnehmen aufs Laufband für einen besseren Umgang mit den eigenen Gefühlen. Wir wollen klären, wie man auf der Hantelbank der emotionalen Fitness vorwärts kommen könnte. Und das eben mit 11 kleinen und vielleicht auch größeren Schritten, die uns verhelfen könnten, mit unseren Gefühlen besser umzugehen. Und da freue ich mich entsprechend sehr drauf, weil heute wird wieder Wissenschaft voll auf Alltag treffen. Es wird sehr psychologisch und eben sehr gefühlsvoll.
Das ist unser Konzept mal wieder schnell beschrieben. Wissenschaft trifft auf Alltag.
Ja.
Alle mal raten, wer Alltag ist.
So, Mr. Alltag. Dann lass uns doch auch reinrollen, wenn du am Start bist.
Ich bin am Start und hoffe, dass ich mit meiner Restintelligenz das noch wuppen kann. Aber ich freue mich auch drauf. Ja gut, dann, ich will gar keine Nummer dazu sagen, aber wir legen einfach los. Und zwar geht's mir im ersten Schritt um die Angst vor Gefühlen. Mhm. Wenn jetzt alle denken, was soll das denn sein? Angst vor Gefühlen, ich habe keine Angst vor Gefühlen. Ich freue mich auf meine Gefühle. Es gibt Gefühle, die man mit sich rumträgt, obwohl sie vielleicht gar keine Bewandtnis mehr haben für dich, sind sie irgendwann mal in dir erzeugt worden. Also die Angst vor dem prügelnden Vater, obwohl der vielleicht gar nicht mehr lebt. Oder in meinem Fall habe ich ja hier mal geschildert, ich hatte ja so eine fiese Grundschullehrerin, die mich mal so richtig bloßgestellt hat und immer wieder lächerlich gemacht hat vor der Klasse. Und mit der habe ich ja auch nichts mehr zu tun. Aber das hat lange, lange nachgewirkt. Gott sei Dank konnte ich das einigermaßen managen, dass ich Angst vor Vorträgen hatte, Angst überhaupt vor der Schule hatte. Bis heute noch, wenn es heißt, es gilt was zu lernen, erstmal so ein dumpfes Gefühl habe, ob das alles wohl in Ordnung ist. Und ja, damit musste ich halt umgehen lernen. Jetzt frage ich dich, kennst du das? So Gefühle, die eigentlich schon fast überflüssig für dich sind, weil sie gar keine Bewandtnis mehr haben, die aber noch in dir drin sind.
Ja, total. Und das ist ja auch etwas, wo im Prinzip deine Vergangenheit, ne, die Erfahrung, die du da mit der Lehrerin gemacht hast, oder wenn man es jetzt mal anders betrachtet, mit dem überstrengen, vielleicht sogar prügelnden Vater, die schlimme Situation, die man mal durchgemacht hat, wo plötzlich deine Vergangenheit total in deine Gegenwart reinwirkt. Ne?
Ja, oder du hattest perfektionistische Eltern, von mir aus, sie leben auch noch, und daraus hat sich für dich so eine Angst ergeben, was Falsches zu machen.
Ja, 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 das kenne ich total und da gibt's ein Buch, was ich gerade dazu lese, das ist extrem spannend von Sharan Ranganath, das ist einem Psychologieprofessor und Neurowissenschaftsprofessor aus Kalifornien und das heißt Why We Remember, warum wir uns erinnern.
Ja.
Und das ist also ein Erinnerungsforscher, der hat in einer Studie mal sonst emotional gesunde Menschen, ne, also die waren jetzt nicht irgendwie vorbelastet, in eine traurige Stimmung versetzt.
Ja.
Und zwar ist das nicht ganz einfach, kann man sich vorstellen, aber Die haben im Prinzip die Leute mit so einem sehr traurigen Lied versucht, schon mal in so eine Grundstimmung zu versetzen. Und dann, das finde ich den zentraleren Punkt, haben die gebeten, sich an traurige Erlebnisse aus ihrem Leben zu erinnern. Also pick dir was raus, wo du so richtig, richtig traurig wirst.
Ja.
Und das, ich habe da meine Schwierigkeiten mit der Methodik, ne, weil ich denke, so einfach rein traurige Musik und dann erinnere dich an irgendwas, was dich traurig macht. Na, das kann man kritisch sehen. Das wird in der Forschung immer wieder gemacht. Auch gerne mit den gleichen Songs. Also, wer da mal reinhören möchte, Russia Under the Mongolian Yoke, Yoke bei Sergei Prokofiev. Ich habe es mir angehört und das
Prokofiev,
ist extrem,
ja,
traurig, das Lied. Ja. Ja, du kennst den. Der Punkt ist, die Leute sitzen jetzt da und sind jetzt in dieser traurigen Stimmung und man ist jetzt im Prinzip in der Lage, durch diese traurige Stimmung bei den Menschen, wir erinnern uns, es geht hier ums Erinnern, mitzubestimmen, wie die sich jetzt in der Gegenwart fühlen.
Ja, ja. Ja.
Also es ist nicht nur, dass die sich an dieses schmerzhafte Erlebnis aus der Vergangenheit erinnern, sondern indem die traurig gemacht haben, sind die jetzt auch eher in der Lage, weitere traurige Erinnerungen hervorzurufen.
Ach.
So. Und ja, dieser Professor sagt jetzt, das war für ihn so der Moment, weil das am Anfang seiner Forschungskarriere stand, wo er gemerkt hat, wie spannend, der ihn so fasziniert hat, ne, dass dieses Erinnern unglaublich stark beeinflusst, wie wir in der Gegenwart fühlen und wie wir uns dann in die Zukunft bewegen. Und er sagt, für ihn selber als Mensch mit Migrationsgeschichte wären so die ersten zwei Akkorde von Born in the USA.
Ich wollte gerade sagen, das mit, eben mit der Musik, ne?
Ja.
Das soll sich jeder nochmal vorstellen an dieser Stelle, dass es eben auch Nummern gibt, egal wie du das jetzt weiter ausführst, aber nur, dass wir für uns alle klar haben, dass es Musik gibt aus unserer Kindheit, vielleicht Jugend, mit der wir irgendwas verbinden. So, und jetzt wird die gespielt und dann hast du ja eine Emotion. Bitte weiter.
Ganz genau.
Bitte weiter.
Ganz genau. Und ja, das ist bei ihm so, dass er sagt, bei ihm wäre das immer so die Erinnerung an die Schul- bzw. Uni-Zeit,
ja,
wo er
ja
relativ viel Rassismus erfahren hat. Und dieses Lied Born in the USA, so die, ne, wenn die ersten, dass er dann sofort das wieder fühlt, was er damals als Erinnerung im Prinzip in seinem Kopf abgespeichert hat. Und der Punkt ist jetzt, und das ist ein ganz zentraler Aspekt auch für unser Fühlen, viele von uns denken vielleicht, eine Erinnerung, das ist etwas in mir abgespeichertes, etwas aus der Vergangenheit, was ich dann abrufe, als würde ich bei so einem Kassettenrekorder auf Play drücken. Ja. Dieser Forscher, und er hat eine große Übersicht über die Wissenschaft im Bereich Erinnern, sagt, nein, wir müssen uns das heute eins vorstellen. Es ist genauso, als würde ich Play und Aufnahme gleichzeitig drücken. Ich hol die Erinnerung nach vorne und damit wird die Erinnerung wie so ein Prisma, durch das ich auf die Welt gucke. Und wenn ich jetzt eine negative Erinnerung habe, wie die Lehrerin, die mich da irgendwie bloßgestellt hat, oder der Vater, der mich geprügelt hat, dann ist das etwas, wo, wenn ich diese Erinnerung hervorhole, das mitbestimmt, wie ich jetzt in der Gegenwart fühle. Und dann geht es eben nicht nur um, ich spiele was aus der Vergangenheit ab, sondern plötzlich bestimmt mein Erinnern, meine Vergangenheit, mein Fühlen mit. Und deswegen kenne ich das total, was du eben meintest, ob ich das schon mal erlebt habe. Und es gibt eben, wie gerade beschrieben, auch Forschung, die das eigentlich unglaublich schön beschreibt. Wenn ich mich da in so einen Strudel reinbegebe und jetzt in einer negativen Erinnerung festhänge und die vielleicht immer wieder aufploppt in meinem Kopf, die Wahrscheinlichkeit, dass ich dann da weitere negative Erinnerungen aufploppen lasse, ne, und dass ich eben negativer auf das gucke, wie ich gerade durch die Welt gehe, das scheint hoch zu sein. Und das fand ich für mich so eine ganz, ganz spannende Überlegung, wenn ich jetzt über meine Erinnerungen aus der Vergangenheit nachdenke, dass die mit meinem Fühlen in der Gegenwart was machen.
Gleich fühlen wir weiter, jetzt kurz Werbung.
So, unser Werbepartner heute mal wieder, Coro, mit großem Vergnügen, kennt ihr ja schon, wir als Ultras, begeistert dabei, ihr merkt schon am Beben in meiner Stimme, die Coro Drogerie bringt uns eigentlich das, was wir auch wirklich wollen, oder?
Yes, und nicht nur das, die achten wirklich darauf, dass das Ganze so nachhaltig wie möglich stattfindet. Ich habe zum Beispiel da das klingt jetzt komisch, extra natives Olivenöl, ich weiß gar nicht, wofür das nativ steht, aber das Olivenöl von Coro schmeckt überragend und die Idee ist ja, dass die tatsächlich große Gebinde haben, aber auch kleine Portionen. Ich habe dann tatsächlich 12 mal einen Liter bestellt, da habe ich das einmal sicher da und wir sind ja auch eine WG und dieses Olivenöl ist so geil, das kannst du auf dem Brot machen und mit so ein bisschen Salz drauf, schmeckt schon Hammer, kannst es natürlich auch zum Kochen verwenden, einfach für mich das Beste, dass du so ein größeres Gebinde kriegst und das alles, wie immer bei Coro natürlich, mit dem Hintergrund, dass möglichst wenig Abfall entsteht. So, ihr kriegt noch was von uns, wenn ihr bei Coro bestellt.
Richtig, also corodrogerie.de. Ganz einfach. Und wenn ihr bestellt, gibt es einen Rabatt von 5%. Und zwar müsst ihr dort den Code Fühlen eingeben. Ist genauso einfach, wie es sich jetzt anhört. Also geht auf corodrogerie.de und ihr werdet schon bald die köstlichsten Sachen in eurem Schrank finden.
Ich habe übrigens letztens mal gehört, dass die Betreutes Fühlen Community, ich meine ja nicht nur bei uns Podcast-Werbung, aber dass wir hier die meisten Koro-Bestellungen abschießen. Also, ihr scheint Fans zu sein. Das ist
die größte Begeisterung.
Ja. Ja. Danke, Koro.
Das war die Werbung. Und um das nochmal mit der Musik zu unterstreichen, daran sehen wir ja, wie, natürlich ist Musik so einer der besten Hebel, um Emotionen nochmal hochzuholen, aber wie das eben mit verschiedenen anderen Dingen sein kann. Eine gute Freundin von mir hat mal im Supermarkt eine Panikattacke bekommen und hat sich danach in Therapie begeben und hat das ganz gut im Griff. Aber noch immer ist es so, dass sie, wenn sie in den Supermarkt geht, nicht unbedingt direkt eine Panikattacke kriegt, aber dass sie Angst vor der Angst hat. Und dieses Gefühl kommt dann. Also sie hat gelernt, damit zu managen und das gelingt ihr auch sehr gut, aber sie hat trotzdem immer noch mal, nennen wir es vielleicht mittlerweile so, Respekt vor dieser Angst. Und das ist eben mit diesem Ort verbunden. Ja, und so ist, manchmal ist es ein Ort, manchmal ist es die Musik, manchmal ist es ein Bild, manchmal ist es eine Begegnung, die genau diese Emotion dann hochholen kann. Und wenn du dir das klar machst, dann musst du ja, wie du schon sagst, ne, wenn du durch so ein Prisma da drauf schaust, und dazu gehört ja diese Klarheit, dann kannst du dieses bewusst machen. Und bei mir hat es ja eben auch dazu geführt, ich hatte ja lange Angst vor Referaten und so weiter in der Schule, vor Vorträgen. Und heute stehe ich teilweise vor 10.000 Menschen und halte da mein Referat. Wenn man es so nennen will.
Ja, doch, total.
Ja, und was ich damit sagen will, ist ja, es kann eben gelingen, wenn du damit anfängst zu managen und zu dealen. Und das ist ja genau das, was du eben gesagt hast. Ne? Man macht es sich bewusst, man schaut durch so ein Prisma und sieht, welche Möglichkeiten da noch sind. Dass es nicht nur die eine Möglichkeit gibt,
genau,
darauf zu reagieren. Und dann kann man es eben auch die ganze Angst nehmen.
Sei dir bewusst, dass die Gefühle, die du jetzt in der Gegenwart hast, nicht einfach nur in der Gegenwart entstehen, sondern im Zweifel Wurzeln in deiner Vergangenheit haben und dass du damit arbeiten kannst und vielleicht auch musst.
Ja, und eben genau, auf dieses Vergangene einen klaren Blick hast.
Ja.
Darum geht's, glaube ich, ne?
Ja. Die Nummer zwei ist für mich vielleicht etwas, wo man jetzt erstmal zuckt, weil man so denkt, hey, das haben die nicht gesagt. Doch, das sagen wir jetzt genauso. Vertraue deinen Emotionen nicht. Hör ihnen zu, aber lass dir nichts von denen befehlen. So, und jetzt sitzt ihr da und sagt, Moment mal, Winscheid Schröder, wir reden hier seit 4 Jahren übers Fühlen. Jetzt kommt ihr und sagt, hör nicht auf deine Gefühle. Ihr habt doch immer das Gegenteil gesagt. Na, vielleicht müssen wir uns das genauer angucken. Und ich bin auf diesen Gedanken gestoßen bei Nick Wignall, den Therapeuten, den ich hier schon öfters zitiert habe. Und zwar sieht das so aus. Niemand von uns hat etwas dagegen, wenn wir unsere Gefühle wahrnehmen, wenn wir unsere Gefühle ernst nehmen, wenn wir uns grundsätzlich mit denen beschäftigen. Das ist ja das, was wir seit langer Zeit versuchen auch in unsere Köpfe zu bringen, gerade bei uns Männern vielleicht ein bisschen mehr.
Ja, steht ja vorne in meiner Biografie, alles Unterdrückte steht eines Tages vor der Tür und haut dich zur Begrüßung in die Fresse. Und da sagst du ja, da gibt's auch einen anderen Ansatz.
Hm? Ja, oder zumindest gibt's einen, wo wir berücksichtigen müssen, dass es auch ein zu viel gibt. Wenn ich jetzt die ganze Zeit da sitze, ne, und jedes kleine quersitzende Püpschen in meinem Bauch mit Interozeption versuche wahrzunehmen und mich dann zu fragen, oh, ist das jetzt ein Angstkrummeln oder ist das jetzt vielleicht die Scham, die sich ankündigt oder ist das eine aufwogende Wut, dann mache ich es mir nicht leichter, sondern im Zweifel sogar schwieriger. Und wenn ich jetzt da so hingehe und sage, meine Emotionen, das sind irgendwelche heiligen Kühe und die muss ich ja hier unglaublich wertschätzen und da muss ich bei jeder einzelnen quasi auf die Knie fallen und sagen, danke, dass du jetzt gerade da bist, liebe Wut, ich muss dich total ernst nehmen und mich von dir leiten lassen. Oder du hast gerade eben ja gesagt, hey, vielleicht auch ein bisschen die Angst vor der Angst verlieren, da steckt das ja schon auch ein Stück weit drin. Nicht jede Angst muss ich jetzt zwingend ernst nehmen. Ne? Und das ist im Prinzip etwas, wo wir vielleicht in Zukunft sagen könnten, meine Emotionen sind eher wie gute Freunde. Ja,
die gut.
Die wollen vielleicht immer mein Bestes, aber das heißt nicht, dass die nicht manchmal einen schlechten Ratschlag geben oder dass sie nicht manchmal auch nerven können. So, jeder von uns hat ja auch so einen Kumpel, wo du sagst, hör mal, ich liebe den, ich hänge gerne mit dem ab, aber jetzt hat er mir schon wieder hier geschrieben oder jetzt hat er schon wieder am Samstagmorgen bei mir an der Tür geklingelt, wollte zum Frühstück reinkommen mit Brötchen und ich dachte irgendwie, hör mal, gerade brauche ich einfach Ruhe. So. Und Nick Wignall beschreibt das also jetzt, indem er sagt, lasst uns doch mal gucken, ob wir eine balanciertere, ausbalanciertere Beziehung zu unseren Emotionen aufbauen können. Und zwar, indem wir versuchen zu verstehen, in welchen Momenten wir die auch ignorieren müssen, nicht auf die hören sollten. So, und da kann man sich ja eine Reihe von Momenten vorstellen. Hast du eine Idee, wo man vielleicht sagen könnte, ja, pass auf, da gibt's vielleicht einen Moment, wo deine Emotion nicht nützlich ist, wo es wie sinnvoll wäre zu sagen, Klappe zu?
Ja, ich habe also ein Beispiel, meinetwegen, man ist schon unterwegs zur Party und deine Freundin fragt dich, sag mal, hier diese Hose, kann ich die noch anziehen oder macht die mich so ein bisschen dick? So, du hast vielleicht vorher schon gedacht, naja, ne, aber ist ja auch nicht schlimm. So, du findest es auch nicht schlimm, aber...
Also sie macht sie dick, sagen wir, wie es ist, aber du denkst so, naja.
Ja, dicker als sie sein möchte, du findest es okay, sagen wir mal. Okay. Ich will mich hier unbedingt in Sicherheit parken, du merkst das schon. Ne? So, und dann deine Freundin fragt dich, sag mal, macht die Hose einen dicken Hintern? So, was ist dein erstes Gefühl? Es geht zur Party, du willst ja mit guter Laune dahin. Du willst ja jetzt nicht direkt mit dem Dritten Weltkrieg da einmarschieren. Ja. So, also gibt's zwei Sachen, die dich bewegen. Einmal, dass du, nee, mein Gefühl sagt mir, jetzt bloß nichts Falsches sagen, ne, damit der Abend hier gerettet ist. Und dann gibt's aber vielleicht die Absprache so zwischen euch, dass ihr immer ehrlich zueinander seid.
Ja.
Und das spricht jetzt dagegen.
Ja.
Jetzt würde dein Wert, dass du zu deiner Freundin immer ehrlich sein willst, wird ja gegen dein Gefühl sprechen, einfach die Klappe zu halten oder zu sagen, alles ist gut, ne? Und da muss man jetzt abwägen, was ist dir wichtiger, der Wert oder die Emotion in dem Moment?
Ja. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, total.
Und das kennt, glaube ich, jeder, ne? Ja. In verschiedenen Ausprägungen. Ich habe jetzt mal so das, sagen wir mal, Volkstümlichste genommen, was mir einfiel. Mach die Hose in den dicken Hintern, bam.
Ja.
Was sagst du?
Also ich finde das einen ganz, ganz wichtigen Punkt und diese Idee, Werte sind wichtiger als Emotionen. Das ist eben etwas, wo uns auch der Therapeut
sagt. Ne?
Und zwar sagt er ja im Prinzip, auf der Langstrecke wirst du damit bessere Ergebnisse erzielen. So dieses,
glaube ich, Beispiel. Auch, man muss einfach die Lupe weiter aufziehen wieder, ne?
Ja,
also
genau.
Ich will ja nicht nur den Abend retten, sondern wie stehe ich da in 3 Jahren, wenn ich, spätestens dann wird ja rausgekommen sein, dass ich in solchen Situationen gern mal zu euphemistisch bin, oder?
Genau, dieses.
Und dann glaubst du dir gar nicht mehr, wenn du sagst, ach nee, das passt schon.
Genau, dieses, ich habe vielleicht Angst davor, dass sie jetzt gleich beleidigt ist, wenn ich ihr da was sage, ne? Oder dieses, hey, ich habe doch eigentlich, nehmen wir ein anderes Beispiel, hey, ich habe doch eigentlich den Wert, dass ich mich für meine Kolleginnen und Kollegen stark mache, wenn die schlecht behandelt werden. Jetzt kommt dieser neue Abteilungsleiter rein und drückt meiner Kollegin einen blöden Spruch und ich sitze da Duckmäusmäßchen und sag nichts, weil ich Angst davor hätte, mich gegen diesen Chef zu stellen, weil ich weil ich schon eine Wut in mir fühle, wo ich Sorgen habe, die kann ich nicht kontrollieren. In dem Moment stelle ich meine Gefühle über meine Werte und das ist etwas, wo ich sagen würde, warum? Ne? Natürlich ist das Gefühl da und natürlich ist dieses Gefühl der Angst vor dem Chef oder vor der enttäuschten Freundin, mit der man da gerade zu der Party geht, ist das relevant? Das will ich jetzt gerade nicht fühlen. Da habe ich keinen Bock drauf, ne, dass hier jetzt gleich Streit ist oder dass ich mich jetzt hier so etwa so einer Situation stellen muss.
Ja,
aber so sehr diese Emotionen da sind, um mir zu helfen, so sehr sind die oft ja auch für schnelle Entscheidungen gedacht. Ne? Ich habe im Prinzip ja durch die Natur eine Funktion durch die Emotionen mitbekommen und gleichzeitig ist nicht sicher, dass das nicht im Kontrast zu meinen Werten ist. So, und deswegen würde ich sagen, auf der Langstrecke gibt es Momente, wo du dich fragen musst, steht mein Fühlen jetzt im Widerspruch zu meinen Werten? Und dann würde ich mich für meine Werte entscheiden. So, und das bedeutet eben, dass du auch mal ein unangenehmes Gefühl wie die Angst, dass deine Freundin jetzt gleich enttäuscht ist, dass du das aushältst, weil auf der Langstrecke willst du, dass die dir vertrauen kann und dass die weiß, du stehst für euren vereinbarten Wert, dass man immer ehrlich zueinander ist, dass man sich die Dinge sagt.
Ja, das trifft natürlich jetzt alles auf so ein Harmonie, ja, nicht süchtigen, aber harmoniebedürftigen Menschen wie mich.
Ja, aber gerade jemand wie du muss das doch vielleicht hören.
Ja, natürlich. Deshalb fühle ich mich ja so davon angesprochen, von diesem Thema. Also wenn ich zuhöre, kriege ich schon fast wieder einen Schweißausbruch.
Sagen wir mal, ich hätte Mundgeruch und ich wäre darauf...
Sofort würde ich dir es sagen.
Siehst du, und das müsstest du mir sagen. Und trotzdem hättest du in dem Moment selber das Gefühl, dass das unangenehm ist, aber wir hätten den Wert unserer Freundschaft, der für uns beide heißt, wir lassen den anderen nicht mit dem offenen Hosenstall auf einer Party rumrennen, auch wenn das vielleicht kurz komisch ist, dem das zu sagen. Und genauso bei Mundgeruch würde ich dir auch sagen. So, und das ist eben dieses... So sehr, dass in dem ersten Moment einem den Eindruck gibt, oh ja, jetzt hier kommt ein Gefühl und ich habe dabei mit heute fühlen gelernt, meine Gefühle sind so wichtig und wertvoll, so sehr gibt's eine Gegenseite, wo ich ausbalancieren muss und vielleicht manchmal sagen muss, Gefühl weg, jetzt kommt erst, was ich als Werte in meinem Leben definiert habe.
Ja, unbedingt. Aber auch da gibt's ja nicht schwarz-weiß und da gibt's ja Abstufungen. Jemand zu sagen, immer ganz ehrlich, habe ich sogar letztens noch gemacht, einer gar nicht so ganz so guten Freundin, aber ich habe gesagt, du, ganz ehrlich, du musst was unternehmen, du riechst sehr stark aus dem Mund. Danke, dass du es mir sagst, ja. Das ist ja nochmal was anderes, als wenn es um etwas dickere Dinger geht.
Ja.
Ja. Und eben auch der Freund, der vielleicht jetzt in letzter Zeit zu viel trinkt, zu laut ist, zu unangenehm, gar nicht auf sich achtet. Ab welchem Punkt sagt man was? Oder sagt man, das ist übergriffig, da gehe ich nicht ran? Deshalb, ich will nur damit sagen, das hat ja so viele Nuancen. Und trotzdem ist natürlich der Hinweis gut, sich auf die Werte zu besinnen. Und wenn dein Wert der ist, dass du eine Freundschaft eben darüber definierst, dass du auch ganz unangenehme Dinge ansprechen kannst, dann hast du für dich ja die Brücke. Nennen wir sie mal die Wertebrücke, über die du gehen kannst, oder?
Total. Und ich unterstelle jetzt einfach mal ganz frech, die Leute, die hier zuhören, wir beide sind sicherlich schon eher auf der Gefühlsseite. Wir fühlen hin, wir nehmen wahr, wir versuchen mit unseren Emotionen zu arbeiten. Hier halten wir jetzt heute in unseren 11 kleinen Schritten mit Schritt 2 mal eine Gegenposition hin und sagen, Achtung, es gibt Momente, da solltest du deine Werte über deine Gefühle stellen.
Ja gut, kommen wir zum nächsten Gefühl. Und zwar ist ja das, was wir hier schon seit Jahren vermitteln, es gibt kein schlechtes Gefühl. Jedes Gefühl sagt dir was. Und das ist ganz egal, Wut, Trauer, Angst, Enttäuschung, kann uns auch mal den Tag vermiesen, uns aus der Bahn werfen. Aber das haben wir ja schon gelernt und deswegen wollen wir da heute nochmal drauf eingehen, dass es immer auch ein Hinweis ist, was in dir los ist. Und ja, das war ja, ist ja auch auf der Bühne immer ein Thema für dich, dass du sagst, ja, jedes Gefühl hat auch evolutionär seine Bewandtnis, oder?
Total. Also diese sogenannten negativen Emotionen, da ist ja für uns hier immer wieder die Kernbotschaft gewesen, die haben auch eine gute Seite. Und ich hoffe einfach, dass wir das mittlerweile verinnerlicht haben, aber das muss in unsere Elferliste kommen, weil viele Leute das im Alltag noch unterschätzen. Und dann denken wir, dieses Gefühl gehört sich nicht, diese eine sexuelle Lust darf nicht sein, diese Wut, die ich da in mir fühle, die ist unerhört, weil wir dürfen ja nicht wütend werden. Wut ist was für Leute, die sich zum Affen machen. Diese Scham, die ich da fühle, die brauche ich doch gar nicht, weil ich will ja selbstbewusst mit breiter Brust durchs Leben gehen. Und das ist eben dieser sprachliche Fehler, dass wenn wir von negativen Emotionen sprechen, wir oft denken, dass wir auch damit etwas schlecht ist. Weil was negativ ist, das ist ja schlecht. Und das ist eigentlich ein bisschen unfair, dass die negativen Gefühle diesen Titel haben. Wir müssen sie eigentlich die guten negativen Gefühle nennen, weil sie natürlich genauso eine Funktion erfüllen wie die positiven. Ne?
Das ist ein ganz guter Hinweis. Sie haben eigentlich nur einen Titel. Und oft ist dieser Titel moralisch oder soziologisch begründet. Macht man nicht, hat man nicht. Wütend ist man nicht. Und das ist ja einfach nur eine Einordnung in unser Wertesystem. Und wie du schon sagst, wenn man dann für sich selber auch sagt, ich habe jetzt gerade ein gutes, schlechtes Gefühl, das bringt dich vielleicht schon wieder auf die richtige Straße.
Ja, ja, das ist es. Und ich habe immer so das Gefühl, Beim Hass. Also beim Hass, da komme ich an meine Grenzen. Natürlich könnte man jetzt sagen, wenn jetzt irgendwie ein, ich stelle mir mal zwei völlig befeindete Stämme vor, weiß ich nicht, 300.000, 400.000 Jahren in der afrikanischen Steppe, wo die Wiege der Menschheit war. Und jetzt behandelt dieser eine Stamm den anderen Stamm total schlecht und die murksen die alle ab. Dass dann in dem Stamm, der da so schlecht behandelt wird, ein Hass gegen den anderen entsteht, sich gegen die zu wehren, bis aufs Blut. Da könnte man jetzt sagen, boah, guck mal, das hat doch, da hat auch der Hass etwas Positives. Aber du merkst schon, ich muss das sehr konstruieren und man hat doch den Eindruck, vielleicht gibt's da auch ein zu viel. Was ich dann
nein, aber deine Konstruktion zeigt ja auch, dass es auch für Hass dann immer einen Grund gibt. Und das ist ja so, wenn du Hass in dir spürst, dann vielleicht mal nachspüren, wo ist denn, nachfühlen, wo ist denn dieser Hass begründet?
Okay.
Was macht das? Wo kommt der
her? Total. Damit kann ich was tun. Ich habe nur.
Und das hast du ja genauso erzählt. Ja, klar, wenn es kriegerische Handlungen gibt, dann gibt es ja einen Grund für den Hass. Jetzt ja, wollen wir wieder kleiner werden.
Ja.
Ja, in unserem Leben, ich hasse etwas, ein großes Wort. Aber warum? Und das würde doch der gute Therapeut tatsächlich als erstes fragen. Warum? Mhm.
Wo okay, kommt dann das kann her? Ich den Hass als Hinweis nehmen und vielleicht lernen, boah, genau. Da wurde mein Volk schlecht behandelt oder da hab ich wirklich so eine krasse Abneigung gegen eine Gruppe, gegen eine Person entwickelt, dass mich das einfach nur noch darauf hinweist, ey, das ist vielleicht für dich der schlimmste Mensch, dem darfst du nicht begegnen, da musst du dich vor schützen und so weiter. Das kaufe ich. Für mich ist es nur diese pauschalen Aussagen, weißt, damit habe ich meine Probleme und deswegen ja. Normalerweise stelle ich mich gerne hin und sage, jedes negative Gefühl hat eine positive Seite, hat eine evolutionäre Begründung und beim Hass komme ich an Grenzen und denke so, da hätte ich mir gewünscht, dass die Natur uns eine Art Notausgang im Kopf mitgibt, so eine letzte Ausfahrt kurz davor, weißt du, was ich meine?
Ja, nur die Philosophie sagt ja, das speist sich aus derselben Quelle wie die Liebe. Und ich glaube, das wäre die richtige Herangehensweise. Also wenn du jemanden hast, wenn du jemanden hast, ist er dir nicht egal. Und das Schlimmste, was du jemandem antun kannst, ist ja, ihn zu ignorieren. Also jetzt mal abgesehen von körperlicher Gewalt natürlich. Aber wenn dir jemand völlig egal ist, dann spielt er keine Rolle mehr. Aber wenn du ihn noch hast, hat er ja noch eine Bedeutung für dich. Und da ist, glaube ich, der richtige Ansatz für den Hebel. Hass und Liebe speisen sich aus derselben Quelle.
Ja, da denke ich dann immer an diese Konflikte auf diesem Planeten gerade, ne, wo sich ja auch jetzt heute Volks.
Ja, da wird ja gerade auch nicht mehr drüber nachgedacht. Wenn wir mal in den Nahen Osten gehen, wie soll das jemals enden? Weil es wird ja immer weiter geschürt. Einerseits, wenn du in so einem Flüchtlingslager aufwächst als Palästinenser, dann wächst du vielleicht mit diesem Hass schon auf und es hinterfragt sich schon gar nicht mehr. Und auf der anderen Seite ganz genauso.
Ja. 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 Vielleicht machen wir es aber nochmal kleiner, diesen Punkt, weil ich glaube, das ist jetzt das, was uns im Alltag ja hier zumindest viel mehr beschäftigt, die wir das Glück haben, nicht in so einem Krisengebiet zu leben.
Ja, nämlich, ich will damit ja auch nur sagen, ich will ja gar nicht politisch werden, ich will damit nur sagen, wenn es irgendwann gar nicht mehr hinterfragt wird. Und darum ging es dir ja. Du hast, und was kannst du tun mit diesem Gefühl? Du kannst es hinterfragen, woher kommt es? Und wenn das nicht mehr hinterfragt wird, dann wird es ja problematisch.
Okay, dann bin ich auch am Start.
Wenn dieser Hass dich auf irgendwas hinweist, dem du nachspüren kannst, dann kann es ja auch was Gutes sein.
Mhm, da bin ich auch voll am Starten. Ich glaube, da fließt das dann auch wieder zu dem hin, was wir eben mit diesem Punkt hier grundsätzlich sagen möchten, dass die negativen Emotionen von uns eben oft ganz falsch behandelt werden, falsch benannt werden. In deiner Eifersucht steckt der Hinweis auf, ey, die Beziehung bedeutet mir was. Ja. In deiner Angst steckt ein, hey, jetzt wird der Fokus scharf gestellt auf das, was da als Herausforderung vor dir liegt. Es wird Energie hochgefahren, damit du dich dieser Herausforderung stellen kannst, dich dagegen wehren kannst. Ne? Und natürlich gibt es ein zu viel. Es gibt ein zu viel an Traurigkeit, es gibt ein zu viel an Ängstlichkeit. Das müssen wir jemandem mit einer generalisierten Angststörung oder mit einer Depression nicht erzählen. Ja. Aber für mich ist immer das Fazit, solange du psychisch gesund bist, wollen deine negativen Emotionen nur eins, dein Bestes. Und das muss uns bewusst sein.
Deine Wegweiser. Ja, weiter deine geht's. Wegweiser.
Broaden and build ist für mich der Punkt Nummer 4. Und das klingt jetzt etwas sperrig, aber man hat sich ja schon lange gefragt, warum gibt's überhaupt die Gefühle? Und bei den Negativen können wir uns alle vorstellen, so der Steinzeitmensch, der braucht eine Angst, um vor dem Bären wegzurennen. Was ist aber eigentlich mit den positiven Gefühlen? Warum haben wir die eigentlich? Und da gibt's also Barbara Fredrickson, eine Emotionsforscherin aus den USA, und die hat eine Theorie aufgestellt, und zwar spricht die von Broaden and Build. Ich habe das hier schon mal angerissen, es muss in unsere Elferkiste rein. Broaden heißt erweitern und Build heißt aufbauen. Und die Idee ist im Prinzip, dass wenn ich positive Emotionen habe, was sich gut anfühlt, Freude, Entspanntheit, Zuversicht, Lust, dass in diesen Momenten, anders als bei den negativen, wo wie bei der Angst oder der Wut eher so unser Fokus scharf gestellt wird, ne, auf den Bösewicht vor uns, auf den Säbelzahntiger, der uns anspringt, dass bei den positiven Emotionen das Gegenteil passiert. Wir machen auf, wir werden breiter in der Wahrnehmung, in unserem Sichtfeld und wir können anfangen aufzubauen. So, für mich ist das immer, wenn der Steinzeitmensch vor seiner Höhle da ist und er hat so ein bisschen Sonne im Gesicht, die Vorräte sind da, dann kommt er irgendwann auf die Idee, ich bemale mal die Höhlenwand oder ich erfinde mal einen Feuerstein oder ich guck mal, was passiert, wenn ich Metall ins Feuer halte. Ach, sieh an, da kann ich ja viel bessere Waffen oder Schmuck mitmachen. Und das ist eben etwas, wo ich für mich ganz oft merke, wie wichtig auch dieser Wechsel der Gefühle ist. Ne? Du hast Momente, die sind einfach fordernd und die sind schwierig. Und dass dann negative Emotionen eine Funktion haben, haben wir gerade besprochen. Jetzt der nächste Punkt, broaden and build, ist mindestens genauso wichtig. Du brauchst auf der anderen Seite diese Momente, wo du für dich weißt, jetzt kann ich mal fallen lassen, jetzt kann ich mal aufmachen, jetzt fühle ich mal Liebe, jetzt fühle ich mal Entspanntheit, jetzt fühle ich mal Spaß, um mich zu erweitern in meinem Horizont und um mich, mein Leben, meine Persönlichkeit, was auch immer mir was ausmacht, meine Karriere, meine Kreativität zu bauen. So, und das finde ich einfach eine ganz spannende Frage, die sich viele Leute nicht stellen. Die positiven Emotionen, die werden viel zu stiefmütterlich behandelt, weil da jeder denkt, fühlt sich gut an, ist gut, Haken dran, fertig. Aber mal zu überlegen, wieso haben wir die eigentlich? Was wollen die von uns? Was hat sich die Natur dabei gedacht? Das will ich uns mitgeben mit diesem vierten Punkt, broaden and build.
Ha, interessant. Hätte ich so schon eigentlich fast drüber weggesurft, aber stimmt natürlich. Wir fragen uns immer, was machen Wut, Trauer, Angst und so weiter, Enttäuschung mit uns, aber was machen die guten Gefühle mit uns? Ja, interessant. Genau, dann entsteht ja auch Kreativität. Bei schlechten Gefühlen kommt man ja eher in so einen Kampfmodus und da eher in so einen Entspannungsmodus, in einen kreativen Modus vielleicht.
Das ist die Idee dahinter.
Ja. Ja, gute Idee der Schöpfung.
Kann man sich gut merken, ne? Ja. Auch ganz sympathisch. Finde ich auch irgendwie so immer ganz nett, dass du dir so denkst, ey, mir ist so viel Scheiß auf dieser Welt. Und dann kommt irgendwie diese Natur und sagt, wie wäre es, wenn wir dem Menschen mal ein paar positive Gefühle mitgeben, der da vor der Höhle sitzen kann und das einfach mal genießt. Oder am Freitag in der im Barschwein sich einfach freut, wenn es einen Kölschkranz gibt. Ja.
Ja, ist allein das Wort Barschwein löst in mir was aus. Aber okay, hätte nicht gedacht, dass es den Laden noch gibt.
Doch.
Hatte sogar schon mal Hausverbot.
So wie als du schon da warst. Du hattest ja schon mal Hausverbot. Ja,
das waren aber andere Zeiten. Nein, ich habe diese Zeiten hinter mir gelassen. Ganz positiv, mit ganz positiven Gefühlen.
Nummer fünf.
Mit den Gefühlen managen, über den Körper die Gefühle managen oder was war
das? Ja, finde ich gut.
Ja,
okay. Lass uns mal, also das Bodybudget, ne, ist das. Ja. Ich kann das Bodybudget, kann ich erklären, wenn du, also diesen Begriff, aber du kannst das Körperliche machen oder du machst es ganz, wenn du, ich weiß nicht, wie du dich da reingefuchst hast, aber ich fand diese Grafik eigentlich ganz schön, dieses Bild so nach dem Motto.
Du kannst ja mal gucken, wo
ja,
du
ja,
mir weiter
melde,
weißt,
ne? Falls mir was auffällt.
Ja, die Nummer 5, da heißt es jetzt, mit unserem Körper die Gefühle managen.
Ja.
Und wer jetzt denkt, was soll das denn jetzt? Ja, nimm doch mal vielleicht einfach nur einen Spaziergang. Also du fühlst dich nicht gut, also gerade deine Gefühle fühlen sich heute für dich nicht so gut an und du machst einen richtig schönen Waldspaziergang. Da setzt du deinen Körper ja schon ein. Jetzt gehen wir noch ein bisschen weiter. Ich tritt mal etwas mehr aufs Gaspedal. Du bist ja vielleicht so ein bisschen unsicher noch und denkst dir, ach, jetzt so 3 Tassen Kaffee, da bin ich wieder da. Mhm. Oder ich trete jetzt das Gaspedal noch weiter durch. Du gehst heute Abend zu einer Party. Eigentlich hast du gar nicht so Lust und weißt gar nicht, ach, ich werde wahrscheinlich gar nicht viel beitragen können, nicht viel sagen können. Du kommst rein und trinkst erstmal ein paar Gläschen Wein. Mhm. Und schon hast du über das Körperliche dich auch beeinflusst. Und wirst da vielleicht so einen großen Unterhalter Ich habe mal erlebt, ein Vorstellungsgespräch vor langer, langer Zeit, als ich sowas noch gemacht habe, bei einer Firma in Hannover. Weiter will ich gar nicht ausholen. Aber ich wusste, zu der Zeit habe ich sehr viel gejoggt. Und ich wusste, nach dem Joggen habe ich immer so ein totales Hochgefühl und bin King of the World. Da kann mir keiner was. Was habe ich gemacht? Ich habe mir für das Vorstellungsgespräch die Klamotten, Sakko, Hemd und so weiter ins Auto gehangen und bin im Jogginganzug nach Hannover gefahren, so gut anderthalb Stunden vorher, und bin erstmal eine Stunde joggen gegangen.
Geil. Ja.
So, und dann habe ich über das Körperliche, hatte ich meine Gefühle auf so ein Siegerlevel gebracht. Hat übrigens auch geklappt. Also ich
habe den Job bekommen.
Ich habe den Job bekommen, habe ihn aber nie angetreten.
noch souveräner.
Pass auf, ich leg noch einen drauf und ich schwöre, dass es stimmt. Ich bin beim Personalchef reingekommen. Mhm. Guten Tag, Herr Albers, ich sage jetzt mal Herr Meier und so. Und habe gesagt, und nervös. Also ich als Bewerber zum Personalchef habe gesagt, und nervös. Und das hat den mental so aus dem Sessel geholt, der war total begeistert in dem Moment.
Okay.
Der sagte, wie kommst du denn da drauf? Er sagt, Sie sind doch gerade dabei, sehr viel Geld auszugeben. Das ist doch für Sie größeres Risiko als für mich.
Ja, was da aber
war der richtig beeindruckt.
Wild. Okay.
Ja, so war ich zu der Zeit drauf.
Das ist eigentlich ein sehr schöner Punkt, weil was du beschreibst, kennen wir in der Psychologie unter dem Begriff Body Budget, also das Körperbudget im Prinzip. Und es gibt da ein sehr nettes Buch von Emma Hepburn, A Toolkit for Your Emotions, wenn man reingucken möchte. Das ist sehr seichte Kost, sage ich jetzt auf der einen Seite, und auf der anderen Seite sind das sehr einprägsame Zeichnungen drin. Und eine, die ich total schön fand, die ist von so einer Figur, ja, stell dir so ein Männchen vor, und das ist wie so ein Sparschwein, das hat oben so einen Schlitz, wo man die Münzen reinschmeißen kann. So, und dieses Männchen, das bist im Prinzip du. Was hat jetzt ein Sparschwein, das Bodybudget und dieses Buch mit unserem Fühlen zu tun? Naja, die beschreibt jetzt eine Reihe von Münzen, die wir bei uns reinstecken können in dieses Sparschwein, unseren Körper, und die uns dann aufladen. Und dann beschreibt die eine Reihe von anderen Münzen, die wir im Prinzip da wieder rausnehmen. Im Prinzip sind das dieselben Münzen. Ich schmeiß die eine Münze rein, dann macht die mich voll mit Energie, und auf der anderen Seite nehme ich dann immer wieder was raus. Also ich mache die ganze Zeit Einzahlung und ich muss aber auch wieder Geld abheben. Von mir, von meinem Organismus. Ich würde ja immer lieber statt nur vom Körper, vom gesamten Organismus sprechen. Und das hat insofern ganz was mit dem Fühlen zu tun, dass uns einfach bewusst sein muss. Einzahlung wäre sowas wie Schlaf, gesunde Ernährung, ich habe genug Wasser getrunken, ich mache Sport, hast du ja gerade beschrieben, ich gehe eine Runde joggen, ne? Vielleicht auch sowas wie eine Umarmung, ich hatte mal Zeit, mich hinzulegen, mal meinen Körper zu scannen, mal von jemandem, den ich schätze, die Hand geschüttelt zu bekommen, mich zu fühlen. So, und Auszahlungen wären dann sowas wie chronischer Stress, vielleicht krank sein, Isolation, was Traumatisches, schlechtes Essen, weil ich jetzt heute Mittag mal wieder so gestresst war, dass ich dann nur Zeit hatte für so einen Fastfood-Burger. Und dieses Bild finde ich eigentlich total schön, sich mal zu fragen, wo ist eigentlich mein Bodybudget gerade? Wie sieht's aus auf meinem Konto? Habe ich hier einen vollen Kontostand, weil ich viel eingezahlt habe gerade für meinen Körper, oder bin ich so auf der unteren Grenze, kurz schon vor dem Dispo-Kredit, ne? Welche Faktoren haben eigentlich dazu beigetragen? Welche
Faktoren
haben wir eingezahlt?
Darauf wollte ich eben hinaus.
Konto voll gemacht, so wie bei dir jetzt das Joggen. Welche Faktoren waren richtig teuer für mich? Wo musste ich richtig viel ausbezahlen? Muss ich vielleicht mal wieder was einbezahlen? Kann ich mir gerade was leisten, ne? So. Und das sind einfach so die, nehmen wir nochmal die Partynacht, du gehst am Freitag auf eine Party und bist morgens bis 6 Uhr irgendwie wach, das ist jetzt sicherlich was Extremes. Da ist mir völlig bewusst, dass wenn ich am nächsten Tag eine Freundin anrufe, mit der ich verabredet bin, und sage immer, freue mich, dass wir uns heute Abend sehen, dass ich einkalkulieren muss, hey Leon, vielleicht bist du jetzt gerade ein bisschen ruppiger, vielleicht bist du gerade ein bisschen weniger empathisch, vielleicht bist du gerade ein bisschen schneller agitiert, sodass du hochfährst, ne? Und das ist für mich zum Beispiel ein ganz, ganz tolles Learning über die Jahre gewesen, dass ich einfach weiß, wenn ich über mein Fühlen nachdenke, wenn warum fühle ich mich, wie ich mich fühle, dass ich auf dieses Bodybudget gucke. Habe ich viel einbezahlt in letzter Zeit oder habe ich viel ausbezahlt? Und wenn ich viel ausbezahlt habe, muss ich mich darauf einstellen, dass ich mein Gefühl noch mal weniger traue an der Stelle. Oder dass ich mich darauf vorbereite, dass ich leichter reizbar bin, dass ich vielleicht gerade eine Freundin nicht so nett finde, obwohl die nichts gemacht hat, einfach weil ich weiß, mein Körper ist nicht aufgeladen.
Ja, du fühlst deinen Körper oder dein Körper fühlt sich für dich gerade nicht so gut an. Und das kennt jeder, dass man dann manchmal oder vielleicht sogar oft unleidlich wird. Mhm. Ne? Und deshalb, wenn man das Sparschwein wieder nehmen, wenn es halt etwas voller ist, dann ist man meistens auch von der Psyche etwas lässiger.
Ja. Nummer 6. Ich bin hier auf jemanden gestoßen. Gabor Maté heißt, der kennt vielleicht manche, ein bekannter Autor aus den USA und auch jemand, der ärztlich praktisch arbeitet. Und der hat ein neues Buch geschrieben, The Myth of Normal, der Mythos vom Normalen. Ich hatte meine Schwierigkeiten an vielen Stellen, weil ich dachte, mir fehlt hier doch etwas Empirie, etwas mehr Wissenschaftlichkeit. Aber der hat eine Stelle gehabt, die hat mich fasziniert und die muss hier heute rein. So, der sagt, in meinen Jahrzehnten von ärztlicher Praxis und in tausenden von Gesprächen hat er eine Sache über Sucht gelernt. So, und das ist eben für mich der Punkt Nummer 6. Wir müssen wissen, dass sich Schlechtes manchmal richtig gut anfühlen kann. Was hat das jetzt mit Sucht zu tun, wird dir sofort klar. Gabor Maté sagt, die erste Frage, die wir uns stellen müssen, wenn es um Sucht geht, ist nicht, was ist bei deiner Sucht falsch? Warum machst du sowas, was hier doch so schädlich für dich ist? Sondern wir müssen fragen, was ist richtig daran? Und zwar richtig in Anführungsstrichen, wird aber sofort klar, welchen Nutzen zieht eine Person aus ihrer Gewohnheit? Was tut diese Sucht für die Person? Was bekommt die Person, worauf sie sonst keinen Zugriff hätte?
Also fangen wir da auch mal harmlos an. Wenn ich Raucher bin, die Zigarette beruhigt mich vielleicht. Dann ist also mein Benefit ist die Beruhigung. Ja. Wenn ich kiffe, kreisen meine Gedanken vielleicht nicht so und ich schlafe besser. Wenn ich Alkohol trinke, werde ich lockerer. Also das wären ja alles Vorteile davon, ne?
Genau. Und vielleicht auch nochmal krasser, wir haben es ja alle schon mal gesehen, so ich war mal in Marokko und das werde ich nie vergessen, da war ich ziemlich jung, noch Anfang 20 und da waren so Kids in so einem kleinen Fischerdorf mit so einem kleinen Hafen und die haben Kleber geschnüffelt. Da habe ich das zum ersten Mal gesehen. Ganz junge Menschen, weiß ich nicht, 15, 16. Und die waren so fertig und das hat die so zerstört und du hast denen das so angesehen und saß da nur und dachtest, oh mein Gott, wie furchtbar und merktest gleichzeitig deren Leben hier in dieser krassen Armut, in dieser auch Aussichtslosigkeit, ne, das scheint die dahin zu treiben, sich kurzfristig über dieses Kleberschnüffeln so wegschießen zu wollen, dass sie im Prinzip gar nichts mehr wahrnehmen. Und das sind vielleicht diese extremeren Momente, wo wir dann jemanden hinterm Bahnhof sitzen sehen, der sich irgendwie eine Spritze reindrückt. Machen wir es nochmal alltäglicher. Dieses, ich kaufe mir etwas, was ich eigentlich nicht bräuchte. Ne? So
genau,
ein Konsumverhalten, so ein kapitalistisches andere
Süchte.
System. Süchte.
Ja.
Machen wir es mal so im Sinne von Arbeitssucht. Das sagt Gabor Maté ganz schön über sich selber. Der hat so beschrieben, wie er mit seiner eigenen Arbeitssucht als Arzt gemerkt hat, das bringt mir viel Respekt hier zu machen, zu tun, zu schaffen.
Ja,
das bringt mir Dankbarkeit, das bringt mir Entlohnung. Und das bringt mir Status.
Auch Sinn.
Und auch vielleicht Sinngefühl. Das bringt mir Status obendrauf noch in dieser Welt ein. Mhm. Aber meine psychische Gesundheit, mein emotionales Gleichgewicht, meine Familie, das untergrabe ich damit. Und jetzt fragt er, warum bin ich arbeitssüchtig? Wenn mir das doch offensichtlich in der Psyche, emotional, mit meiner Familie nicht gut tut. Und da sagt er, naja, weil basierend auf meinen frühen Erfahrungen habe ich so für mich gelernt, ich muss gebraucht, ich muss gewollt, ich muss bewundert werden. Das ist mein Ersatz für Liebe.
Ja.
Und das fand ich einen ganz, ganz spannenden Punkt, dass wenn wir Verhaltensweisen an den Tag legen, ob das jetzt eine Sucht ist im Sinne von zu viel Alkohol trinken oder eben eine Arbeitssucht, vielleicht ist es auch Selbstdarstellung bei Instagram, dass du merkst, boah, ich muss jeden Tag was posten, damit meine 580 Follower sehen, was ich für ein toller Mensch bin, dass uns eben bewusst wird, das ist etwas, was uns auf der Langstrecke im Zweifel überhaupt nicht gut tut. Und vielleicht haben wir das schon längst klar. Aber es fühlt sich in dem kurzen Moment gut an. Und das ist wieder so ein Moment, wo uns einfach klar sein muss. Wir hatten das ja eben schon am Anfang, als wir gesagt haben, vertraue nicht immer deinen Emotionen. Wo uns klar sein muss, dass uns dieser positive Affekt total in die Irre leiten kann.
Ja, da haben wir ja den Beweis. Sonst würde ja Instagram und Co. nicht so gut funktionieren. Das ist ja dockt ja genau da an. Ja, aber das muss uns eben klar sein, ne? Dass es bei Süchten eben auch eine positive Seite gibt. Und diese positive Seite verleitet dich ja auch dazu, das Negative in Kauf zu nehmen. Ja, und du hast ja von den Jungs auf der Straße gesprochen, die schnüffeln. Ja, die wollen natürlich vergessen wahrscheinlich in dem Moment.
Ja.
Ihr schweres Schicksal. Ja, aber dem nachspüren, darum geht's. Aber das betrifft ja fast jedes Gefühl. Weiter geht's, oder?
Ja. Nummer 7.
Nummer 7. Du kannst mir nicht ansehen, was ich fühle.
Ja.
Darum soll's gehen. Wir gehen oft davon aus, dass andere ja eigentlich wissen müssten, was wir gerade fühlen. Weil es ist ja so klar. Aber es ist überhaupt nicht klar. Du kannst ja nicht jederzeit im Gesicht des anderen lesen, was gerade mit ihm los ist. Also muss es uns darum gehen, dass wir unsere Gefühle auch kommunizieren und mit anderen besprechen. Wenn wir dann nur bei uns bleiben, da entstehen so viele Missverständnisse raus, wahrscheinlich die meisten, dass wir uns einfach nicht mitteilen, einfach nicht kommunizieren, wie unsere Gefühlslage ist. Deswegen ist es auch gar nicht so dumm gewesen, diese Idee von dir hier am Anfang mal zu sagen oder zu fragen, was fühlst du heute?
Finde ich ganz schön, wie sehr du dumm betont hast. Deswegen ist es auch gar nicht so dumm gewesen, dass wir uns das hier am Anfang mal fragen. Ja, der
Oh Gott, ich kämpfe.
Sonst ja viel dumm hier, aber das war ausnahmsweise mal nicht so dumm. Danke, das freut mich. Das freut mich, dass du das auch so siehst. Und das geht.
Ich habe das als Kompliment gemeint.
Sowas, ich weiß, mein Schatz, ich weiß. Sowas rate ich uns ja auch nicht einfach so, sondern hier gibt es wieder, wie ich finde, atemberaubend spannende Forschung dazu. Ein Bereich ist sehr, sehr charmant. Und zwar hat man Versuchspersonen Fotos gezeigt von Menschen, die einen Orgasmus haben, beziehungsweise Menschen, die sehr starke Schmerzen haben, quasi gequält werden. Und das Krasse ist jetzt, wenn du nur das Gesicht siehst dieser Menschen, die Leute sind extrem schlecht darin zu unterscheiden, was ist Orgasmus, also im Zweifel maximale Euphorie und Freude, und was ist jetzt gerade Qual, wem geht's da schlecht? Und das kannst du dir ungefähr vorstellen. Ich weiß jetzt nicht, wie dein Orgasmusgesicht ist, aber wenn man so ein verzerrtes dahin hackt, ne, und gleichzeitig sich vorstellt, boah, liegt das jetzt da dran oder hat er gerade was total Ekelhaftes gegessen oder hackt ihm gerade einer das Bein ab, dann kann man sich vielleicht schon vorstellen, Moment mal, wir denken von außen ganz oft so Emoji-mäßig, wenn jemand seine, kannst du ja mal mitmachen, mach mal ein wütendes Gesicht. So, da, du merkst sofort, wie man das machen würde. Man würde so die Augenbrauen zusammenziehen, ne? Man würde so vielleicht die Stirn runzeln, man würde vielleicht noch so die Zähne übereinander knirschen lassen. Das ist so dieses, was wir schon im Disney-Film als Kinder als Wutgesicht präsentiert bekommen, was wir als Emoji auf dem Handy einfach verschicken, wo so total klar ist, wie Emotionen aussehen. Die Forschung zeigt, Vorsicht. Vorsicht. Lisa Feldman-Barrett, eine der Starforscherinnen der Emotionen, die unterscheidet eine klassische Sicht der Gefühle. Das wäre das, was ich gerade beschrieben habe. Ne? So, es gibt zum Beispiel Basisemotionen, Liebe, Freude, Ekel, Überraschung, Angst und so weiter. Da kannst du es sofort im Gesicht sehen, bei allen Menschen gleich.
Ja, ja, du strahlst ja wie ein Honigkuchenpferd. Ja.
Genau, und sie spricht aber von einer anderen Sicht auf die Gefühle. Und zwar spricht sie von der Theory of Constructed Emotion. Das habe ich bei mir in der Tour drin und erzähle den Leuten das da nochmal sehr viel ausführlicher, weil mir das halt so wichtig ist, dass wir verstehen, wir machen unser Fühlen, wir erschaffen das selber, das ist nicht von der Natur vorprogrammiert und uns angelegt. Und deswegen darf es uns nicht verwundern, dass es mittlerweile viele Studien gibt, die ganz klar zeigen, selbst wenn jemand die Stirn in Falten legt, die Zähne knirscht und dich total wütend anguckt, dann ist der vielleicht gerade wütend. Bei einem anderen sieht die Wut vielleicht aber völlig anders aus. Bei einem anderen, der ist total wütend, frisst die aber in sich rein, wird vielleicht sogar ein bisschen blass und weiß überhaupt nicht, wie soll ich damit umgehen. Wieder ein Dritter, der ist vielleicht, wenn er wütend ist, jemand, der dich anlacht und so verhöhnt. Und dann hast du wieder einen anderen Gesichtsausdruck. Ja, man hat das gemessen mit Elektroden im Gesicht, wo du unglaublich präzise die Veränderung der Gesichtsmuskeln messen kannst. Du wirst herausfinden, Varianz statt Uniformität. Das heißt, wir haben hier ganz, ganz viele unterschiedliche Gesichtsausdrücke. Ganz, ganz
Muskelmuster. Naja, was heißt das? Wir müssen kommunizieren.
Ja, genau, ganz genau. Du musst jetzt nicht denken, du sitzt da und dein Gefühl fühlt sich in deinem Kopf so klar an und so stark an. Gerade die starken Emotionen sind ja für uns oft so sehr, sehr prägnant. Und dann denken wir, ja, muss ja allen klar sein, dass ich wütend bin gerade. Ich gucke ja auch richtig wütend. Wieso checkt meine Freundin jetzt gerade nicht, dass ich wütend bin und dass die mir jetzt hier aufhören muss, mich weiter zu ärgern? Wieso checkt die Schulklasse nicht, dass ich total traurig bin und die piesackt mich trotzdem wieder als Lehrer im Referendariat? Also das ist etwas, wo wir uns einfach drauf einstellen müssen. Die Menschen können in unseren Gesichtern nur sehr bedingt sehen, was wir fühlen. Wenn wir uns jahrelang kennen, habe ich vielleicht irgendwann verstanden, okay, meine Freundin guckt immer so, wenn die sich freut. Mein Vater, wenn der wütend ist, dann reagiert der so und so. Aber selbst da können wir Fehler machen und gerade bei Menschen, die wir nicht gut kennen oder wenn wir wollen, dass andere uns verstehen, du musst drüber sprechen.
Ja, das schreiben wir drunter und deswegen machen wir jetzt direkt weiter.
Nummer 8.
Ja, die Nummer 8. Du bist nicht an allem schuld. Oder vielleicht die Unterüberschrift, vielleicht kannst du nichts dafür. Da schmunzelt vielleicht schon jetzt der ein oder andere. Aber weißt du eigentlich, wie viel Trost in dieser Zeile steckt? Vielleicht kannst du nichts dafür. Mhm. Man, viel zu oft denkt man ja, man ist der Grund für bestimmte Sachen. Aber du kannst dir vielleicht, die Frage kann man sich sogar immer wieder stellen. Vielleicht kannst du gar nicht, also nee, nicht auf sich, nicht nur auf sich selber beziehen, sondern auf die Gesamtsituation. Vielleicht kannst du nichts dafür. Was sagt die Wissenschaft?
Du erinnerst dich vielleicht an unsere Folge mit den transgenerationalen Traumata, die man vererben kann. Ne? Da haben wir uns eine Studie angeguckt, wo man Mäuse konditioniert hat. Nämlich wenn so ein Kirschduft kam, dann kriegten die einen Stromschock. Und dann hatten die quasi nachher gelernt, okay, es kommt der Duft und ich muss Angst haben. Das Krasse war jetzt, wenn man diese Mäuse dann Kinder kriegen lässt und die Kinder von diesen Mäusen direkt wegnimmt, also die werden quasi von Adoptivmäuseeltern großgezogen, dass diese Kinder, obwohl die nie wirklich Kontakt mit ihren Eltern hatten, außer im Prinzip bei der Geburt, dass die nachher auch noch diese Furcht, konditionierte Furchtreaktion zeigen. Es kommt plötzlich der Kirschduft in den Mäusekäfig und die zeigen Angst, obwohl sie das nicht von ihren Eltern gelernt haben konnten. Die Idee dahinter ist Epigenetik, dass wir im Prinzip durch Erfahrungen im Leben selbst oder durch unsere Eltern bestimmte Teile unseres genetischen Apparats mit so kleinen, mir hatte der Forscher das erklärt, mit so kleinen Post-its versehen. Ne? Mach das zu oder spiel das ab. Also, dass du im Prinzip durch Erfahrungen, die jemand in deiner Familie gemacht hat, bestimmte Gene abspielen lässt, die sonst vielleicht eher unterdrückt werden. Und plötzlich hast du eine Angstreaktion, wo du dich selber fragst, wieso bin ich eigentlich so ein ängstlicher Typ? Naja, jetzt sind wir keine Mäuse und können das nicht einfach übertragen. Aber es gibt schon auch Hinweise darauf, dass es so etwas bei Menschen geben könnte, dass wir bestimmte Gefühlsmuster einfach von unseren Eltern in Anführungsstrichen vererbt bekommen. Dass das etwas auf unserer genetischen Basis ist, was uns da unterscheidet. Ne? Ich denke immer an Jerome Kagan, das ist ein ganz, ganz toller Angstforscher gewesen, der ist leider vor kurzem verstorben und der hat ja diese Babys untersucht, diese kleinsten Kinder, schon ein paar Monate alt und konnte halt zeigen, manche von denen sind total schreckhaft, reagieren richtig ängstlich, hochreaktiv auf irgendwelche knallenden Luftballons, auf Stimmen, die die nicht kennen, man hat denen so Zitrussaft auf die Lippe gemacht, also Reize, die denen unbekannt sind. Manche Kinder total ängstlich, andere Kinder total entspannt. Und das Spannende war, dass sich dieses Muster durch das Leben zog, ne? Also diese Kinder, die mit 3 Monaten schon so als hochreaktiv, als besonders ängstlich identifiziert hatten, die waren dann später auch in der Schule eher schüchtern, zurückhaltend, die hatten Angst vor der Dunkelheit, eher Angst vor Hunden und selbst bei Erwachsenen, also wenn die dann so 18, 19 Jahre alt waren, fand man noch Unterschiede, wie viel Druck die im Kopf berichteten, selbst bei Hirnscans konnten die Unterschiede finden. Der Punkt war aber auch, und da möchte ich uns Hoffnung machen, du hast das eben so schön gesagt, vielleicht kannst du nichts dafür.
Ja, oder wie ich es bei mir im Programm humoristisch sage, ruhig auch mal die Schuld beim anderen suchen.
Ja. Ja, ruhig auch mal
klingt
die Schuld
beim anderen suchen. Klingt das nicht unheimlich positiv?
Das klingt unglaublich positiv, vor allem, weil das absolut legitim ist, wenn du einfach sagst, ich kann jetzt die Schuld bei den Genen meiner Eltern suchen, da kann ich ihnen vielleicht nicht die Schuld für geben, weil die können im Zweifel auch nichts dafür. Aber sich einfach bewusst zu machen, dass wir Menschen sehr unterschiedlich sind und dass wenn ich jemand bin, der vielleicht eher ein ängstliches Muster hat, ne, ich habe große Angst vor Prüfungen, ich mache mir viel Sorgen, ich bin nicht der Typ, der vom 3-Meter-Turm im Freibad gesprungen ist.
Oder fühle mich auch für alles verantwortlich.
Ich fühle mich für alles verantwortlich.
Schief geht, ja.
Genau, ich werde kein Startup gründen, ich wäre nicht der Typ, der da wie Neil Armstrong zuerst den Fuß auf den Mond setzt. Da sagt Jerome Kagan, sei, wenn du das irgendwie hinkriegst, vielleicht auch ein Stück weit dankbar dafür.
Ja,
das fand ich so schön, dass der uns klar gemacht hat, diese Gesellschaft lebt davon, dass wir einmal die Todesmutigen haben und auf der anderen Seite die Zurückhaltenden, die Vorsichtigeren, die Ängstlicheren. Und wenn man das für sich annehmen kann, ist das eine. Der andere Schritt ist aber, dass zum Beispiel bei einem dieser Kinder, das so total ängstlich war, das hat der Jerome Kagan wieder besucht. Und die hat er getroffen, als sie irgendwie 18, 19 Jahre alt war. Und die hatte so eine totale Angst als kleinstes Kind schon. Und da hatte die aber das Glück, dass die Eltern nicht helikoptermäßig waren und dass dieses Kind lernen durfte, mit ihrer Angst zu leben, diese Angst anzunehmen, sich da nicht gegen zu sträuben. Das haben wir eben schon gesagt, ne?
Ja.
Und jetzt haben wir hier eine junge Frau sitzen, die hat irgendwie einen Abschluss in Harvard geschafft, die ist kommt richtig gut klar im Leben, die hat irgendwie eine Managementposition, wo du überall sehr outstanding sein musst, sehr so mit deiner Angst die im Griff haben musst. Und das war eben das, wo Kagan so Mut macht, Hoffnung macht für diejenigen, die vielleicht sagen, ich habe bestimmte Gefühlsmuster. Und vielleicht sind die bei uns in der Familie immer schon Muster. Vielleicht ist das was Epigenetisches. Ich kann da nichts für, aber ich habe trotzdem eine Chance, damit leben zu lernen. Und das finde ich, ist total entlastend, sich einfach mal vor Augen zu führen. Wenn ich eine Tendenz zum Depressiven habe, muss das nicht meine Schuld sein, mein Fehler sein. Wenn ich eher ein ängstlicher Mensch bin, liegt das vielleicht einfach in meinen Genen. Wir haben eine sehr hohe Heritabilität, also eine Vererblichkeit in den psychischen Problemen, in den psychischen Störungen, natürlich dann entsprechend auch in den positiven, wünschenswerten Aspekten. Und mir hat das schon oft Druck genommen, mir sozusagen, ja, ich bin einfach auch ein Windscheid und so sind die Windscheids.
Ja, bei mir hat es auch Effekte gehabt, gerade in meinem höheren Alter, in meinem fortgeschrittenen Alter, dass ich denke, oh Gott, was haben meine Eltern alles durchgemacht? Was alles? Ich will es nicht wiederholen, aber dieses schwere Schicksal von meinem Vater, was muss ich da mitgekriegt haben? Und manchmal stelle ich auch bei Reaktionen fest, so hätte wahrscheinlich mein Vater auch reagiert. Aber ja, das Beste draus gemacht. Fühle mich mittlerweile ganz wohl damit. Weiter geht's.
Ich sag schon mal direkt, dass die Nummer 10 gleich, glaube ich, mein Liebster ist. Wir haben natürlich auch noch ein Finale. Jetzt kommt erstmal die Nummer 9.
Okay, ja, dann werden auch meinen Namen dran schreiben können. Kommen wir mal zum Verdrängen. Und der These, Verdrängen ist okay.
Nummer 9, ja.
Die Nummer 9, ja, Verdrängen ist okay. Und, stellen sich die Nackenhaare auf oder sagst du, interessant?
Nein, ich bin, wir haben ja mal eine ganze Folge gemacht, wenn du mal rein möchte, gutes Verdrängen vom 19.02.24. Ich bin an vielen Stellen mittlerweile Verdrängungsfan. Und das hätte ich nicht gedacht, als wir hier mit dem Podcast gestartet sind, dass ich mal so ein viel positiveres Bild vom Verdrängen bekommen würde. Weil man ja erstmal denkt als Psychologe, verdrängen bloß nicht, ne? Und du musst an alles ran. Und Freud hat es ja schon gesagt, an die verdrängten Sachen ganz besonders ran da, sonst gehst du unter. Wieso hast du das ausgewählt?
Ich bin natürlich ein Meister des Verdrängens. Klar geht das Hand in Hand. Wenn man in Anführungsstrichen harmoniesüchtig ist, dann muss man ja zwangsläufig einige Sachen verdrängen, unsichtbar machen für sich selbst. Und das hat mir natürlich auch in vielen Situationen ganz gut geholfen. Natürlich auch aus meiner Historie raus, auch da wieder mein Vater, der Schlimmes erlebt hat, dann sein Leben in Ruhe weiterleben wollte, in Frieden, mit sehr viel Liebe weiterleben wollte. Der hatte nur die Chance, bestimmte Dinge zu verdrängen. Und wenn ich mit ihm darüber gesprochen habe, dann hat er auch gesagt, man muss nicht in jeden Keller runtergehen und die Dinge hochholen. Er hatte einige Sachen hinter sich gelassen und die Tür einfach zugemacht. Und damit konnte er offensichtlich ganz gut leben. Er ist ja als glücklicher Mann gestorben. Und ich merke das manchmal auch, dass ich mich dann gar nicht mehr damit belasten möchte. Manchmal merke ich auch, ich will es auch gar nicht mehr lösen, sondern ich lasse es hinter mir, ich verdränge es.
Und wie passt das zu dem, alles was du verdrängst, steht immer vor deiner Tür und haut in die Fresse?
Da gibt es eben unterschiedliche Qualitäten. Es gibt elementare Gefühle, die, wenn man sie verdrängt, auf jeden Fall wieder hochkommen. Und es gibt aber auch vielleicht gar nicht so wichtige Sachen, die man ganz gut verdrängen kann und die auch nicht wieder hochkommen. Aha. Das würde ich heute sagen, dass es da unterschiedliche Qualitäten gibt.
Also, dass du im Prinzip auch eine Entscheidung treffen musst. Hier wirst du verdrängen.
Und ich glaube, das ist das Wichtigste, was du gerade sagst, dass du es entscheidest. Dass du nicht sagst, ich denke da gar nicht drüber nach, sondern dass du ganz entschieden sagst, so, weg damit. Ja. Bringt mich jetzt nicht weiter und vielleicht auch langfristig nicht weiter. Und dann hast du es aber bewusst gemacht. Und wir reden ja davon, die Gefühle, die man vielleicht unbewusst verdrängt, dass die irgendwann wieder hochkommen. Aber wenn du es behandelst und verdrängst, dann hat es eine andere Qualität.
Ich finde, das ist, glaube ich, der ganz zentrale Punkt, dieses bewusste Entscheiden. Wenn ich Sachen in den Hintergrund treten lasse, wie so ein Trampelpfad, das latscht sich so ein. Und dann gibt es da aber eigentlich große Themen in meiner Geschichte, in meiner Familie, die ich angehen sollte. Dann könnte ich mir vorstellen, dass das Verdrängen wirklich riskant ist. Und andersrum, diese Studie, die hat mich nicht mehr losgelassen, von Zulkaida Mahmad, die ist eine Uigurin. Und die hatte uns ja so, ihre Geschichte hatte uns ja in dieser damaligen Folge so nahegelegt, wie krass das sein muss, ne? Dass sie sagte, ich kenne Menschen in irgendwelchen Lagern, die da festgehalten werden. Sie hat mitbekommen, wie Familien komplett zerstört wurden, wie sich komplette Leben geändert haben, weil man da in diesem chinesischen, in diesem chinesischen Machtapparat als Uigure total unterdrückt wird. Und sie sagt, eine der wichtigsten Fähigkeiten der Resilienz der Uiguren war, wie die mit diesem Trauma, diesen schrecklichen Erfahrungen umgehen. Und zwar, dass die Teile dieser furchtbaren Erinnerungen aus ihrem Kopf wegschieben, verdrängen. Ja. Und das als Motivation für die Forschung, die sie gemacht hat, wo sie halt eben mit Probandinnen und Probanden probiert hat, was passiert, wenn diese Leute mal ganz aktiv versuchen, von uns trainiert werden, in 20-minütigen Videotrainings über 3 Tage hinweg Gedanken zu steuern, Themen wegzudrängen. Und zwar ging es da um Sorgen in der Zukunft, ne? Wenn du dich erinnerst. Die Leute sollten sowas aufschreiben wie, ich habe total Angst, dass mein Vater ins Krankenhaus kommt. Und dann war Krankenhaus quasi der Cue. Und jetzt sollen die erzählen, was verbindest du denn alles damit? Ja, der liegt dann da angeschlossen an die Schläuche und der wird kaum noch atmen können. Also so richtig unangenehme Gefühle. Und jetzt haben die mit denen geübt, pass mal auf, wenn wir dich mit diesem Cue-Wort Krankenhaus konfrontieren, was passiert denn dann? Kannst du versuchen, nicht an dieses konkrete Szenario zu denken? Kannst du versuchen, ohne dich abzulenken, indem du jetzt einfach, weiß ich nicht, Netflix anmachst oder den Podcast reinschiebst, wirklich mal versuchen, dich zu trainieren, dass du das abblockst, dass du das verdrängst? Ja. Das Ergebnis war, das funktioniert den Leuten.
Also aktiv.
Ganz aktiv. Deswegen fand ich es so schön, was du eben sagtest, mit trifft die Entscheidung. Den Leuten gelingt das, jetzt hier zu verdrängen. Die stehen mit besseren Gefühlen da als vorher. Weniger Ängste, weniger negative Gefühle, weniger depressive Gedanken. Und was besonders schön war, das funktioniert auch über diese Studie hinaus. Also die Leute sind scheinbar motiviert, dieses Training fortzuführen. So, und das fand ich einfach ein super Gedanken, dass man nicht immer da sitzt und denkt, man muss auch an alles ran und man muss jeden Stein umdrehen. Nein, wie du gesagt hast, bei deinem Vater vielleicht gibt's auch Türen, die wie so ein Giftschrank sind, die darfst du zulassen. Und dann ist Verdrängen völlig fein.
Ja, und als Tipp noch dazu, dass wenn du dich damit beschäftigst, einige Sachen zu verdrängen, dann wäre es ganz gut, da professionelle Unterstützung zu haben. Also sich zumindest zu informieren und nicht so quasi mit der Gießkanne darüber zu gehen. Weil da gibt es ja tatsächlich ganz starke Schlüsseleffekte, die man da bearbeiten muss. Und wenn man so ein ganzes Thema so insgesamt anfasst, dann können die Last zu schwer sein. Aber wie gesagt, lest euch da ein, informiert euch und im Zweifel dann lieber auch mit einem Profi zusammenarbeiten.
Meine geliebte Nummer 10, unser Vorletzter vor dem großen kleinen Finale, und zwar ist das die Illusion der Erklärungstiefe. Das klingt jetzt erstmal sperrig und hat jetzt auch auf den ersten Blick nichts mit dem Fühlen zu tun. The Illusion of Explanatory Depth. Ja, das ist ein total spannendes Ding und das betrifft ganz, ganz viele Lebensbereiche und ich erkläre gleich sofort, was das mit unserem Fühlen zu tun hat. Erstmal habe ich mal eine Frage an dich.
Ja.
Weißt du, Atze, eigentlich, wie so eine Toilette funktioniert? Das weißt du, wie ein Klo funktioniert?
Ja, von vorne bis hinten. Leider.
Wirklich?
Ja, ich wir haben ja eine Problemtoilette. Und die besteht so in der Hauptsache aus Design. Das ist wirklich sehr schön anzusehen. Nur die Funktion lässt so wünschen übrig. Und ich habe mich jetzt schon da so eingearbeitet, auch feinmechanisch, dass wenn mal wieder der Klempner kommt, ich von vornherein sagen kann, so die ersten Arbeitsschritte mache ich, sonst geht noch was kaputt. Wirklich, ich weiß von vorne bis hinten, ich könnte morgen die Meisterprüfung, also speziell auf Wasserspülung ablegen.
Okay, dann bist du da in einer besonderen Situation. Ich muss kurz den Hintergrund erzählen. Das ist eine typische Studie in der Psychologie zu dieser Illusion der Erklärungstiefe. Und zwar, man fragt Leute, sag mal, weißt du eigentlich, wie ein Klo funktioniert? Und da wird ja erstmal jeder sagen,
Ich benutze jeden Tag.
Klar, weiß ich, wie so eine Toilette funktioniert. Ne?
Ja, ja,
und dann sagt
ja.
man, wunderbar, dann schreiben sie mal auf, wie funktioniert das denn? Schritt für Schritt. Also wie funktioniert es zum Beispiel, dass Sie da eine Taste drücken an Ihrer Wand und dann fließt Wasser in dieses Klo rein und danach füllt sich diese Toilette wie von Geisterhand bis zu einer gewissen Höhe wieder auf, ohne überzulaufen und dann wird das Wasser abgeschaltet. Zeichnen Sie doch mal diesen Mechanismus auf.
Und eigentlich jetzt ein schönes Beispiel, du bist nur auf den Falschen getroffen.
Ja, genau. Der durchschnittliche Mensch hätte jetzt keine Ahnung, Atze Schröder hat natürlich Ahnung, aber ich könnte dich zum Beispiel fragen, Atze,
warum fallen
eigentlich Dinge runter?
Ja, ja.
So, dann würdest du sagen, Moment mal, wenn ich einen Apfel fallen lasse, sehe ich ja, der fällt runter. Ja, klar, weiß ich, warum Dinge runterfallen. Wenn ich dich jetzt fragen würde, kannst du es mal genauer beschreiben? Dann würdest du mir vielleicht mit sowas kommen wie, ja, Gravitation, wird's vielleicht noch so
weiter wie oder eine Fahrradgangschaltung.
Eine Fahrradgangschaltung.
Ja, ein Psychologiestudium. So.
Es müssen eigentlich genau diese alltäglichen Sachen sein.
Ja, Fahrradgangschaltung ist sehr schön. Okay.
So, wir denken dann, wir hätten verstanden, wie die Dinge funktionieren.
Ja.
Ein Türschloss. Ja, sehr schön. Ein Türschloss.
Könnte ich dir nicht erklären.
Genau. Und in Wirklichkeit haben wir es überhaupt nicht verstanden. Und jetzt denken wir vielleicht erstmal, das ist ja wieder mal so eine Illusion, das ist ein Fehler, das ist ein Bug im System.
Ja.
Tatsächlich muss uns aber klar sein, wir könnten ja gar nicht ohne leben. Stell dir mal vor, du hast da die ganze Zeit Menschen, die dann vor ihrem Fahrrad stehen, an der Ampel und so absteigen und sagen, oh, ich wollte schon immer mal gucken, wie funktioniert eigentlich so eine Gangschaltung? Das wollte ich da mal wirklich begreifen. Ja. Oder du gehst aufs Klo und statt jetzt einfach nach deiner Aktion da die Taste zu drücken, hängst du da eine halbe Stunde, baust diesen Spülkasten auseinander und sagst, das wollte ich doch immer schon mal verstehen. Das funktioniert nicht. Wir müssen im Prinzip durchs Leben gehen und die ganze Zeit sagen,
ich akzeptiere,
dass ich Dinge überhaupt nicht gut verstanden habe, weil wir aber nicht wie Loser da stehen wollen und weil wir sagen, wir wollen ja auch ein bisschen Selbstbewusstsein, gibt's halt diese Illusion dessen, ich hab's ja verstanden. In Wirklichkeit gehen wir aber immer nur so weit, wie wir es gerade brauchen, um im Alltag nicht unterzugehen. Und in meinem Alltag muss ich wissen, funktioniert die Gangschaltung vom Fahrrad oder kann ich da vielleicht mal die Kette wieder aufs Rad, aufs Zahnrad legen? Ich muss aber nicht wirklich den Mechanismus funktionieren. Ich muss in meinem Alltag denken, dass ich weiß, wie eine Klospülung funktioniert. In Wirklichkeit heißt das vielleicht, dass ich am Ende gerade weiß, dass ich den Klempner anrufe und nicht den Tischler, wenn die kaputt ist. Ich habe es aber in Wirklichkeit gar nicht verstanden.
Ein geiles Beispiel.
Und das ist einfach, das ist einfach ein sehr, sehr geiles Ding, diese Illusion of Explanatory Depth, weil in so vielen Fällen greift und weil die so universell ist, dass die einfach permanent existiert. Was hat das Ganze jetzt mit unserem Fühlen zu tun? Mein Eindruck ist, dass wir ganz oft denken,
wir wissen,
warum wir wütend werden, weil uns die Chefin schlecht behandelt hat. Ne?
Genau,
wir denken,
genau.
Wir wissen, warum wir gestresst sind, weil gerade so viel schnelle auf der Arbeit zu tun ist. Schnelle Schlüsse. Wir denken, wir wissen, warum wir eifersüchtig sind, ja, weil wir nicht verletzt werden wollen. Und ich glaube einfach, dass diese Illusion der Erklärungstiefe,
das ist gut. Da mache ich mir drei Rufzeichen dahinter.
Ja, macht ihr das? Wir verstehen nur einen Bruchteil. Wir verstehen die Oberflächlichkeit. Vielleicht sind wir gar nicht wütend, weil die Chefin uns schlecht behandelt. Vielleicht erinnert uns die Chefin mit so ganz bestimmten Verhaltensweisen, die uns noch nie so bewusst aufgefallen sind, an das Verhalten unserer Mutter. Und in Wirklichkeit stört uns an der Chefin etwas emotional, was mich an meiner Mutter gestört hat, wo die Chefin aber vielleicht gar nichts für kann. So.
Ach, das finde ich gerade so elementar, was du sagst, weil wir würden ja, wie du schon sagst, wir denken bei vielen Dingen, wir wissen, wie es geht, wie es funktioniert. Wir wissen es aber gar nicht. Das knüpft ja wieder an das alte Zitat an. Wir haben die Kunst, um nicht an der Wahrheit zu sterben. Und so haben wir die Illusion der Erklärungstiefe, damit wir uns Dinge schnell erklären können.
Ja.
Ja.
Damit, und, ja, da, genau. Damit wir im Alltag vorwärts kommen, beziehungsweise damit uns gar nicht auffällt, dass wir uns nicht alles erklären können, weil wir sonst die ganze Zeit beschäftigt werden, für alles eine Erklärung zu wollen.
Und das aber liegt ja da nicht okay. Auch, ja. Aber da liegt ja auch der Hase im Pfeffer, dass einige vielleicht zu viel Respekt auch vor Psychotherapie haben. da, weil man natürlich landläufig annimmt, gerade was die Psyche angeht, mit allen Lebensweisheiten, mit Menschen, die sagen, ja, das ist so und so, Leute, die Tipps geben, mach mal das und das, da fühlt sich gleich schon wieder besser, du musst dir nur mal richtig einen trinken, du musst mal mehr essen, schlaf mal mehr. Und dann gibt's halt die Spezialisten, die genau wissen, wie es funktioniert. Ey, das gefällt mir gut, das ist ein toller Gedanke. Das betrifft uns ja so sehr. Mein Gott, diese Illusion, dass wir schon wissen, was los ist. Ja, was hast du denn? Ja, ich bin heute so traurig. Ja, pass mal auf, mach doch das und das. Ja.
Ja. Ja. So, oder eben, ja. Wenn wir nur bei uns selber bleiben und gar nicht den Freund dazuziehen, ist das dieses, ne? Ja, ich weiß schon, wenn meine Mutter wiederkommt, dann bin ich wieder enttäuscht, weil diese Mutter, die ist ja immer so fordernd und so schlecht und die erkennt gar nicht an, was ich für ein tolles Leben führe und dann fühle ich das. Und ich würde mir einfach wünschen, dass wir diese Illusion der Erklärungstiefe, dass wir die für unser Fühlen ab sofort auf dem Radar haben und wissen, Fühlen hat oft eine zweite Ebene, eine Tiefe, die sich uns vielleicht gar nicht erschließt. Erst wenn wir den Spülkasten mal aufmachen und nachgucken, wie die Klospülung wirklich funktioniert, wird uns bewusst, okay, krass, da steckt viel mehr hinter, da habe ich vielleicht Sachen noch gar nicht verstanden. Vielleicht ist meine Wut nur der Versuch, eine Angst zu kompensieren, die da drunter liegt. Vielleicht ist mein übertriebenes Selbstbewusstsein und immer einen auf Macker machen eigentlich nur der Versuch, ein total fehlendes Selbstbewusstsein dahinter zu verstecken. Und das sind jetzt noch die einfachsten Erklärungen, die so aufploppen, ne? Vielleicht gibt es sogar noch eine dritte Ebene da drunter. Auf jeden Fall diese Illusion der Erklärungstiefe fürs Gefühl ab sofort auf dem Radar haben und sich sein Fühlen vielleicht so ein bisschen wie eine Klospülung vorzustellen. Ich denke von außen, ich habe es verstanden, aber wenn man nicht gerade Atze Schröder ist, hat man es in Wirklichkeit überhaupt nicht verstanden. Man könnte es gar nicht aufmalen. Das wäre für mich die Nummer 10.
Also an alle, die jetzt denken, ich bin jetzt größenwahnsinnig geworden und mit so einer Hybris unterwegs. Es bezieht sich nur auf Toilettenspülung. Von allem anderen auf der Welt habe ich keine Ahnung. Aber mir kommt gerade der Gedanke, dass viele ahnen, dass es da mehr gibt und deshalb auch deine Bücher lesen und zu dir in die Vorstellung kommen, weil sie ein Interesse daran haben, da etwas mehr drüber zu erfahren. Und auch wir schleichen ja hier in unserem Podcast da drumherum, um die Illusion, dass man es verstanden hat. Ja, toll. Hammer.
Nummer 11, unser Finale, das kommt von dir.
Okay, Trommelwirbel, unser Finale, die Nummer 11 und jetzt wirklich nochmal die Ohren weit auf und die Gehörgänge, Gehirnwindung. Du bist nicht dein Gefühl. Ich wiederhole es nochmal, du bist nicht dein Gefühl. Mhm. Und jeder ahnt auch hier schon wieder, was wir meinen. Wenn wir jetzt mal so unseren Verwandten oder Freundeskreis nehmen, dann gibt's ja viele, die mit Attributen belegt sind. Er ist so ein schneller Junge, sie ist so ein nachdenkliches Mädchen, die andere ist vielleicht die Depressive, sie ist eine Ängstliche, er ist der, der immer große Klappe hat, der Angeber und so weiter. Und das kann ja einfach auch nicht sein, ganz logisch, dass wir ein Gefühl nur sind.
Mhm. Ja, das fühle ich total, weil es erlebst du immer wieder, wenn du mit Menschen sprichst, gerade die emotionale Schwierigkeiten haben, dass die irgendwann das in ihrem Kopf so groß werden lassen, dass man dann das Gefühl hat, ich bin ja einfach nur noch meine Angst. Ne? Ich bin nur noch meine Traurigkeit. Ich bin noch mein Selbsthass. Und wir hatten ja mal die Folge mit Marsha Linehan hier gemacht, die diese dialektisch-behaviorale Therapie auch nach vorne gebracht hatte, wo die gesagt hat, dieses Dialektische auf beide Seiten zu gucken, sich zu hinterfragen, für sich klar zu kriegen, ey, man sagt dann zwar, ja, das ist die Depressive da drüben oder das ist da der Borderliner oder das ist der Schizophrene.
Du über dich selber auch. Ich bin halt ein ängstlicher Mensch. Ja,
genau.
Und du bestehst aber nicht nur aus deiner Angst, du bestehst aus vielen anderen Sachen.
Ja, sie sagt dann halt so, das finde ich ganz schön, nein, du bist mehr als das. Und das, finde ich, ist so ein zentraler Punkt. Ne? Ja, da sind deine Ängste, ja, da ist deine Eifersucht, da sind deine fehlenden Selbstwertgefühle. Aber obwohl du schlechte Entscheidungen getroffen hast in der Vergangenheit, und das wollen wir auch gar nicht kleinreden, oder obwohl da Sachen total schief gelaufen sind, hast du trotzdem die Kapazität für Weisheit. Du hast die Fähigkeit zu wissen, was richtig für dich ist. Du hast vielleicht einfach noch keinen Zugang dazu, aber ich werde dir helfen, sagt sie als Therapeutin. Ne? Und dann meint sie, ja, die Menschen, die zu ihr kommen, die sagen dann ganz oft, boah, nee, überhaupt nicht und ich doch nicht und ich habe doch keine Weisheit. Und die sagt, doch, alle Menschen haben ein weises Bewusstsein. Und der Fakt, dass du das nicht fühlst gerade, heißt nicht, dass du das nicht hast. Und das fand ich eigentlich so ganz schön. Ich glaube, dass gerade dann, wenn unsere Gefühle fordernd werden, wir oft da sitzen und denken, dies ist mein Gefühl, das ist jetzt alles und das bin ich und dass das sowas Übergeneralisiertes bekommt. Und dann zu lernen, ey, da gibt's noch mehr und ich kann auch, obwohl jetzt so ein vielleicht sehr negatives Gefühl wie was, ich will jetzt nicht die Depression als Gefühl darstellen, ne? Nicht falsch verstehen, aber vielleicht so eine überbordende Traurigkeit oder eine besonders starke Angst vor etwas, dass das nicht das ist, was dich alleinig ausmacht. Ja, es macht dich auch aus, ja, es ist scheinbar ein Teil von dir, aber tief in dir drin wird es eine Weisheit geben, um damit besser umzugehen. Was brauche ich wirklich? Was wird mir jetzt gut tun? Wie kann ich rausfinden, wie ich damit anders umgehe? Und sie sagt, da hätte sie einen Klienten gehabt, der sagte, boah, am Anfang war das total schwierig für mich, aber irgendwann habe ich rausgefunden, was ich brauche, um mich nicht mehr einsam zu fühlen, um nicht mehr den Eindruck zu haben, dass ich die ganze Zeit alleine und der Einzige bin. Ja. Und das können wir uns jetzt vorstellen, dass das ganz verschiedene Sachen sind. Für den einen heißt das vielleicht, du gehst mal in eine Bar und versuchst, Leute anzusprechen. So unangenehm das am Anfang ist, mach's doch einfach mal. Zeig deinem Kopf, dass dich nicht jeder ablehnen wird, dass du jemanden kennenlernst. Ne? Für wen anders ist das vielleicht, hör mal, du meldest dich als stille, graue Maus mal in einem Chor an und guckst mal, ob du da einfach wieder sozialen Anschluss findest.
Ja, aber sehr gut.
Ich bin nicht einfach meine Einsamkeit, sondern Einsamkeit ist ein Teil von mir.
So ja, ich das fast vor allen Dingen, wie viel positive Aspekte das hat. Überleg mal, was es für eine schöne Reise sein kann. Und deswegen finde ich es jetzt auch so einen schönen Abschluss. Jetzt für alle nochmal, aber eben auch für uns beide. Wie schön kann diese Reise sein in dich hinein, dass du da noch ganz andere Facetten erkennst. Und das muss uns allen klar sein. Gerade gefühlsmäßig. Wir haben alle so viele Facetten. Wir sind alle so interessant. Auch vor uns selbst so interessant. Und wie viel Kraft steckt da drin, wenn du dir vorstellst, was du da aus deiner eigenen Goldmine noch alles befördern kannst.
Ja.
Ich werde jetzt richtig euphorisch. Mein Kater, wo ist er hin? Weg. Ich gehe gleich spazieren und kram in mir, ob ich nicht doch noch was Positives finde. Aber das meine ich jetzt im Ernst. Wir sind alle, wie wir jetzt da sind, sind wir ganz interessante Gehirne. Und da gibt es eine Menge in uns zu entdecken.
Schön. Ich freue mich, dass du hier, dass sich dein Gefühl des Tages scheinbar so gewandelt hat und du jetzt mit Euphorie aus dieser Folge gehst. Mir ging das ja ganz ähnlich in der Vorbereitung. Ich hatte richtig Bock darauf, weil mir klar war, so dieses Fitnessstudio der Gefühle heute mal zu betreten und so einen kleinen Workout zu machen mit 11 einzelnen Übungen. Ich weiß es immer nicht so genau, weil ich stelle mir halt vor, dass Leute, die diesen Podcast hören, ich darf jetzt bei der Tour immer wieder Menschen treffen, das ist so nice, wenn du dann fragst, ey Leute, wer hört denn eigentlich diesen Podcast? Und dann gibt's immer so, es klatscht ja längst nicht die ganze Halle, aber es klatschen so, weiß ich nicht, 20% oder 25%, und dann kommen die manchmal noch nachher zu mir an den Büchertisch und du merkst einfach, okay, krass, das macht ja was nicht nur mit uns beiden, sondern auch mit euch da draußen. Und ich stelle mir dann immer vor, du sitzt da jetzt vielleicht im nächsten, hast irgendwie so eine schwierige Phase und dann machst du hier nochmal unser kleines Fitnessstudio auf und hörst dir diese Folge an. So, das wäre für mich das Schönste. Und ob man dann am Ende euphorisch ist oder vielleicht sagt, hör mal, der eine Punkt, was habe ich mir hier notiert, die Broaden and Build Theory, da hatte ich ja noch nie von gehört, oder Body Budget, so ein schönes Schlagwort, Nummer 4 oder Nummer 5, die merke ich mir jetzt einfach, da wäre schon alles erreicht.
Ach, wir machen in absehbarer Zeit, vielleicht in einem Jahr, auch nochmal eine Folge, die heißt Spaziergang in uns selbst.
Oh. Das notiere ich mir direkt. Das klingt schön. Spaziergang in uns selbst. Als kleiner Zeugwart.
Ich habe auch noch eine Pointe von Freitag.
Ja.
Und zwar, ich fühle mich doch so schlecht, als hätte ich der Hälfte meiner Freunde wenigstens einen Zeh abgeschnitten beziehungsweise die Nase gebrochen. Und das ganze Wochenende kam von jedem Einzelnen der Teilnehmer: Ach, war das ein schöner Abend. Du warst ja lieb drauf. Ich wusste gar nicht, dass du mich so toll findest.
Wusstest du auch nicht, hast du?
Nee, ich hab da wohl alles Liebe erstmal rausgelassen.
Sehr schön.
Okay, ich schüttel mich so gleich draußen wie so ein Hund, der in die Alster gesprungen ist, und dann setze ich ganz neu an. Leon, du merkst, unser heutiges Gespräch hat mich schon wieder auf eine ganz andere Ebene gebracht. Aber so jetzt, und das brennt mir eigentlich auch schon, vielleicht war ich deshalb auch so ein bisschen schräg drauf. Du hast versprochen, den Titel deiner neuen Show hier. Wie geht's? Erstmal, wie heißt die Show? Wie läuft's? Was ist los?
Also wir haben alles fertig. Man unterschätzt das, oder ich habe das lange unterschätzt, wie viel da eigentlich im Hintergrund passiert und gemacht werden muss. Vorn Grafik über von Tobias Kaiser, ein ganz toller Grafiker und langjähriger Freund von uns, über Foto mit Jonathan, der das gemacht hat. Dann die ganzen Diskussionen, wie soll das Artwork aussehen mit Marius und so, die ganze Truppe Cutter, alle wie sie dabei waren, dann hier noch so ein Foto wird ja dann bearbeitet, damit die Schattierungen stimmen, damit die Kontraste und so weiter. Also Riesenhallas und jetzt steht alles. Wir haben das Tourposter fertig, ich habe es ausgedruckt, hingelegt bekommen. Ich sage jetzt einfach mal, das ist sehr auffällig. Ich mag die Farben total gerne und der Titel steht relativ klein drauf, aber es steht vor allem wieder groß, Psycho.
So, jetzt halten wir uns alle fest.
Halte ich fest, der Titel ist Alles perfekt. Und ich hoffe, jetzt weiß ich nicht genau, sag mal kurz deinen ersten Eindruck.
Erster Eindruck, erste Assoziation ist natürlich, dass es geht unter anderem wahrscheinlich um Perfektionismus. Die Illusion, eine perfekte Welt zu erleben und so weiter. Macht sofort was mit mir. Alles perfekt. Gut. Geil.
Ja, ich habe auch an dich gedacht, weil du mir beim Buchtitel damals gesagt hast, da gab es ja auch verschiedene Ideen, so nach dem Motto, jeder Mensch, wer Mensch sein will, muss fühlen. Da hast du mir gesagt, boah, das ist zu lang, das muss prägnanter sein, das ist am Ende besser fühlen geworden. Und dieses Alles perfekt, ich hoffe, dass man, so habe ich es auch versucht bei diesem Foto für das Poster, dass das ein bisschen rüberkommt, dass man so ein bisschen dieses Augenzwinkern nachvollziehen kann. Weil eben mir wichtig ist, dass uns natürlich klar wird, es ist ja gar nicht alles perfekt. Diese Welt
kommt sofort rüber,
Ja, das ist gut. Die macht so viel Druck, ne? Jedes Kind muss hochbegabt sein. Keiner hat irgendwie Bock auf Falten. Therapie brauchen nur Versager. Dieses höher, schneller, weiter. Dieses System, was wir aufgebaut haben, da hat man ja echt den Eindruck, der Anspruch unserer Zeit ist Perfektion.
Ja.
Und ich denke dann immer, jeder von uns spürt mal mehr, mal weniger bewusst, das tut uns eigentlich nicht gut. Selbst die, die vielleicht sagen, oh, ich bin aber gerade ganz ausgeglichen und entspannt, merken doch, die Welt um sie herum dreht völlig am Zeiger. Also wir rennen und hecheln in diesem Hamsterrad. Du hast es ja mal so schön gesagt, von innen sieht ein Hamsterrad aus wie eine Karriereleiter. Aber wir kommen nicht wirklich hoch, wir kommen nicht wirklich vorwärts. Du siehst das unglaublich schön in den Daten. Ich habe mich natürlich wieder sehr viel mit Wissenschaft beschäftigt. Die Zufriedenheit auf der Welt nimmt nicht wirklich zu. Obwohl wir immer mehr neuen Stuff, immer krassere Sachen, immer vermeintlich bessere Sachen haben. Ja. Und ich versuche im Prinzip bei dieser Show zu zeigen, wie geht das anders? Wie können wir vielleicht einen Blick auf uns gewinnen, der diese überzogenen Ansprüche mal runterfährt? Wie können wir es schaffen, dass man vielleicht auch auf sich guckt und versteht, welche Glaubenssätze aus unserer Kindheit, die sind ganz unbewusst in mir drin und die setzen mich unter Druck. Warum ist das so schwer, mal das zu tun, was dir wirklich gut tut? Und darum geht's. Und das ist die Idee von Alles perfekt.
Ach, ganz toll. Spricht mich total an. Wahnsinn.
Ja, wirklich? Sag ehrlich. Ich meine, was
hast du gesagt, ganz ehrlich. Macht für mich sofort mindestens eine 5 Meter Flügeltür auf. Alles perfekt. Transportiert sich hundertprozentig. Und wenn du ein Beispiel dafür brauchst, dass im Leben nicht alles perfekt sein muss, es trotzdem gut läuft, dann nenn einfach meinen Namen.
Ja, aber das ist wirklich,
ich hatte keine Chance und habe sie genutzt.
Ja. Aber ich habe immer wieder an dich gedacht und auch an dieses, wo ich so denke, das denke ich ja oft, wie warst du in meinem Alter, nicht wie wärst du gewesen? Wir wollen ja nicht jetzt, dass jemand sich auf eine Bühne stellt und dann sagt, nimm mal einen Gang raus, mach mal entspannt, brauchst nichts mehr tun, weil das ist es ja auch nicht, ne? Streben, sich verändern zu wollen, vorwärts kommen zu wollen, auch in Dingen besser werden zu wollen, das ist ja total menschlich. Selbstverwirklichung, das ist einer der zentralen Gedanken der Psychologie. Aber es darf halt nicht in dieses zu viel kippen. Und deswegen die Balance da suchen, das wäre das Ziel für den Abend. Falls du Lust hast zu kommen, mein lieber Freund, nochmal schenke ich dir keine Karte. Diesmal musst du dir eine kaufen. Nein, ich würde dir eine schicken.
Gerne.
Am 27.04., also jetzt am Samstag, ich kann es kaum glauben, am Samstag geht's los auf leonwinscheid.de, auf meiner Webseite wird es die Tickets geben, erstmal exklusiv, also falls ihr da Bock drauf habt, liebe Welt da draußen, ich würde mich so freuen, wenn wir uns dann Ende 24 mit den Previews und Anfang 25 mit der echten Tour wieder live sehen.
Nicht, dass ihr am 28.04. sagt, oh scheiße, ich habe keine Karte mehr gekriegt.
Das ist gut, dass du es sagst. Also ja, Leute, Samstag
Druck,
geht's los.
Den Druck erhöhen.
Nein, es muss kein Druck erhöht werden, aber ich krieg dann, das finde ich, ich denke dann immer auch so, jetzt weist man die Leute darauf hin oder will man es auch nicht übertreiben und denkt sich, muss ich jetzt nochmal darauf hinweisen. Aber ich schreibe mir immer wieder Leute, Leon, jetzt sitze ich und es gibt keine Karte. Ich denke, Junge, ich habe es dir 400 Mal gesagt, München wird ausverkauft sein, Hamburg wird ausverkauft sein. Da muss ich, warum muss ich das 10-mal sagen? Naja, ich habe es jetzt gesagt, Atze, ich küsse dich von hier. Wir hören und sehen und sprechen uns ganz bald wieder.
Ja.
Vielleicht ja schon diese Woche.
Könnte sein, ne? Aber ich mache es jetzt tatsächlich. Ich gehe jetzt an die Alster und mach den Spaziergang mit mir selbst. Ja.
Das Bild vom Hund, der sich ausschüttelt, fand ich schön. Noch lieber wäre mir gewesen, wenn du gesagt hättest, du wirst so ein kleiner Waschbär sein, der aus der Alster steigt, sein kleines Schwänzchen und sein Fell schüttelt und sich dann seine Fingerchen leckt. Das war damit bis heute gestartet. Das wird mir im Kopf bleiben.
Mit diesem Bild gehen wir in den Tag.
Au revoir.
Ja, tschüss. Tschüss.
Das war Betreutes Fühlen. Der Podcast mit Atze Schröder und Leon Winscheid. Jetzt abonnieren auf Spotify, Deezer, iTunes und überall, wo es Podcasts gibt.